großen Saisonvorschaufolge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und aus der schönen Küche von Moritz begrüße ich erstmal euch und begrüße den Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Der Tim hat es auch in Moritz' Küche geschafft. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, und der Moritz natürlich auch. Hallo Moritz.
Hallo, schön, dass wir vier alle hier sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr werdet uns vielleicht verzeihen, dass das Setting diesmal ein bisschen etwas anderes ist. Wir sitzen zu viert am Tisch, wie in so einer Redaktionskonferenz in den 60er Jahren. Die Zigaretten rauchen, dunkles, gedimmtes Licht.
Das Bier ist alkoholfrei.
Das Bier ist alkoholfrei, keiner raucht. Ich wollte jetzt noch mit Whisky ankommen, aber es stimmt alles
Maria nicht. Krone.
Ja. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer werden wir uns auch diese Saison sehr darüber freuen, wenn ihr uns kontaktiert, wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr uns ein Herzchen, ein Like, einen netten Kommentar dalasst in den verschiedenen Podcast-Apps oder bei Spotify. Und ja, das war in den letzten Jahren auch immer eine große Triebfeder von uns und deswegen bleibt mit uns in Kontakt und bleibt bei uns. Dann freuen wir uns und haben noch mehr Spaß am Podcasten, denn diese Saison werden wir hoffentlich mehr Spaß haben als letzte.
Ja, und ganz viel Spaß werden wir bestimmt auch dieses Jahr wieder bei unserer Tipp-Runde haben, beim Kick-Tipp, entweder aus Exil oder aus dem Exil, was ich jetzt gerade nicht auswendig, aber eins von beiden wird auf jeden Fall funktionieren. Wir werden auch den Link nochmal in den sozialen Medien posten, beziehungsweise vor allen Dingen bei Blue Sky und bei Twitter, denke ich mal. Da gerne reinschauen, aber ihr könnt es auf jeden Fall wirklich auch einfach finden, falls ihr noch kein Mitglied seid. Dann wird natürlich... Wir können es auch eventuell in die Shownotes packen, genau, können wir uns auch notieren, kriegen wir bestimmt hin. Und ja, da gibt es auf jeden Fall am Ende der Saison auch Preise zu gewinnen, die kommen dann normalerweise nicht direkt nach der Saison zu einem nach Hause, sondern mit ein bisschen Abstand. Der letztjährige Tippspielsieger hat seinen Preis auch noch nicht erhalten, aber da sind wir dran. Wir haben die bisher alle immer zum Anfang der neuen Saison dann, glaube ich, verschickt und das wird in der nächsten Saison ganz bestimmt nicht anders sein, aber das ist auf jeden Fall eine feine Sache, glaube ich, weil wir müssen uns ja alle mit dieser neuen Liga auseinandersetzen und es geht ja vielleicht dann auch ganz gut, wenn man direkt ab dem ersten Spieltag schon mit den Tippen dabei ist. Die Runde ist auf jeden Fall auch schon online geschaltet, also ich glaube, theoretisch könnt ihr sofort, wenn ihr das jetzt hört, reinstarten und eben anfangen damit. Ja. Freunde, wie geht es euch so? Wie war euer Sommer? Wie hat euer Fußballkonsum so ausgesehen? Wie viel Fortuna habt ihr verfolgt? Und in welcher Phase des Akzeptierens dieses Abstiegs seid ihr, wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid?
Mich trifft es immer noch hin und wieder sehr hart, dass man so den Realitätscheck hat, jetzt wenn man auch in der Nähe des Saisonstarts anfängt, dann ist es schon noch irgendwie immer, es gibt irgendwie so Momente, wo man sich denkt, das kann es einfach nicht gewesen sein. Auch so unvorhergesehene Sachen in den letzten Wochen und Monaten. Ich erinnere mich daran, dass dann halt Meldungen, dass King Manu ja jetzt vertragslos sei und Korpus ihn jetzt auch verpflichten könne. Das liest man dann so und überraschenderweise, also das hat mich wirklich dann so richtig gehört, ja. Ein weiteres Beispiel dafür, wie lange Entwicklungsarbeit einfach komplett in die Tonne gehauen worden ist von diesem Verein Fortuna Düsseldorf.
Mit dem Arsch wieder eingerissen.
Wahnsinn. Wo man sich halt die letzten Jahre vielleicht gedacht hat, hoffentlich kriegt er genug Spielpraxis und so weiter und so fort. Das vielleicht verfolgt, wie die Leihspieler sind. Ist halt egal, wenn die keine Drittliga-Verträge haben. Genau. Und ansonsten war es in den letzten Jahren ja immer so, dass ich im Sommer eher so ausgeschaltet habe. Es gab wahrscheinlich kein schlechteres Jahr, um das zu tun, weil man relativ viel aufarbeiten muss, wenn man sich dann auf die Drittligasaison der Fortuna vorbereiten möchte und sich fragt, wer sind all diese fremden Menschen im Trikot der Fortuna? Den Namen habe ich ja noch nie gehört. Was sind das für Vor- und für Nachnamen? Und man dann auf wackeligen Streams überlegt, okay, mir bringt weder das Gesicht dieses Menschen etwas, noch die dazugehörige Rückennummer, weil ich muss immer nachgucken, wer das jetzt genau ist. Ja. Da befinde ich mich jetzt.
Boah, also
Mir geht's so ein bisschen, also was die noch nicht überstandene Situation von unserer letzten Aufnahme. Ich hatte gedacht, eigentlich, wenn wir hier aufnehmen heute, bin ich weiter und habe das irgendwie schon ein bisschen besser weggesteckt. Gerade wo ich mich jetzt für die Folge angefangen habe vorzubereiten und auch wenn, als der Spielplan rauskam und man plötzlich realisiert, ja, wir verfolgen jetzt gerade den Drittligaspielplan. Okay, jo, wir spielen gegen die ganzen Vereine und wir haben einfach 5 englische Wochen, weil wir mehr Spiele haben und also es kam immer mal wieder zurück, dass ich das immer noch nicht wahrhaben kann und ich glaube, das wird auch noch mal ganz stark, wenn dann halt so Spiele gegen Hoffenheim 2 oder so angepfiffen werden, dass das auch immer noch wehtun wird und auch wahrscheinlich wird das die Saison auch ein bisschen begleiten, weil irgendwie im November Mitgliederversammlung und alles Mögliche, da ist ja noch jede Menge aufzuarbeiten. Also ja, ich bin noch nicht über das hinweg, was passiert ist. Trotz allem habe ich irgendwie Lust, dass es wieder losgeht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in der Saisonvorschau sage. Ich habe so auf so ein paar Sachen Lust, so auf Fußball ohne VAR. Da habe ich mega Lust drauf.
Ohne Hydration Break.
Also ja, hoffentlich nicht. Und ja, auch einfach auf Fortuna und nicht den ganzen Schmarrn, den man im Sommer an Fußball hat, gucken können. Ja, ja, was habe ich so verfolgt? Natürlich war es super spannend. Ich meine, ich war auch beruflich beschäftigt, aber dann war es immer cool, weil ihr das dann weiter verbreitet und ich gar nicht auf die einschlägigen Seiten kommen kann, sondern dadurch meine Push-Nachrichten bekommen habe und dann immer irgendwie in der 5-Minuten-Pause auf mein Handy geguckt habe. Ach super, da ist schon wieder ein neuer Zugang. Und spannend, noch nie gehört. Oder wow, schon gehört. Also das hat auf jeden Fall diese lange Sommerpause ein bisschen abwechslungsreicher gemacht, aber ehrlich gesagt, trotzdem bin ich jetzt noch nicht so drin, dass ich jeden dieser Spieler hundertprozentig einschätzen kann. Da bin ich mir ganz sicher.
Ich muss dazu sagen, dass Tim schon für mein persönliches Vorbereitungshighlight gesorgt hat. Er hat vor sich erstens sein Notizheftchen, aber das liegt auf einem 11-Freunde-Sonderheft, in dem er sich mit Marker einzelne Zeilen orange untermalt hat.
Dann dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal raten, was der Tim von Beruf ist.
Das ist fantastisch.
Ja, ich mach mal weiter. Ja, also bei mir ist, glaube ich, ein bisschen anders tatsächlich, weil es gab doch sehr, sehr viel Wut nach diesen ganzen Irrungen und Wirrungen, die dann nach dem Abstieg noch kamen und ich bin dann relativ schnell von dieser Wut in so ein, ich muss jetzt mal Abstand nehmen, was so eine Art Lethargie, die Fortuna angehend bei mir ausgelöst hat. Also diese ganzen Push-Nachrichten, die kamen zwar, aber es hat so überhaupt nichts ausgelöst. Also außer hin und wieder mal ein bisschen Wut, wenn es wieder, gab es ja auch so ein paar Sachen, der Scheiß ging ja schon auch noch weiter. Aber ich glaube, da ist, ja, doch eine Art Trauerarbeit in mir passiert, so dass ich da jetzt noch ja wirklich sehr schwer gekämpft habe, um mich jetzt wieder an diese Aufnahme ranzukämpfen, weil es mich ehrlich gesagt die Saison über die Sommerpause über sehr peripher nur interessiert hat, weil ich ja doch einfach sehr sehr viel Abstand davon brauchte. Ich war aber dann jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei den Toten Hosen hier in Köln, die haben ja in Köln noch gespielt im Stadion und völlig unabhängig vom Event, hatte ich da das erste Mal wieder das Gefühl, ah ja, hier ist ein Fußballstadion, hier finden normalerweise Fußballspiele statt, das könnte ich mir jetzt auch angucken und das war eigentlich das erste Mal, dass ich wieder so ein bisschen Bock bekommen habe, um ja, mir Fußballspiele anzusehen, weil das, was da im Sommer bei der WM war, hat mich nicht sonderlich tangiert. Die Tour de France ist jetzt mittlerweile auch zu Ende. Ja, deswegen, ich habe, glaube ich, wirklich einfach Bock, ins Stadion zu gehen. So, und mit allem, was da so kommen möge.
Ja, ich glaube, ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um irgendwie in dieser Verarbeitungsphase in Richtung der Akzeptanz irgendwie zu kommen. Also ganz, ganz lange hat einfach die Wut vorgeherrscht und die kommt auch immer noch mal auf, aber etwas weniger stark, als das halt irgendwie noch im Juni zum Beispiel der Fall gewesen ist mittlerweile. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv, würde ich sagen. Aber vor allen Dingen zeichnen auch einfach so diese Sommerpause immer wieder diese Momente, wo man halt einfach realisiert, boah krass, die sind wirklich abgestiegen. Wir spielen jetzt wirklich dritte Liga. Aber genau so ein Moment ist es dann auch gewesen, der, glaube ich, für mich dann so ein bisschen der Wasserscheiden-Moment gewesen ist und dann irgendwie den Neuanfang symbolisiert hat. Es gab dann den Tag, wo der Spielplan rauskam und Fortuna ein paar Stunden später im Niederrhein-Pokal gegen den SV Biemenhorst gelost wurde, was natürlich irgendwie ein Aufkommen auf dem Boden der Tatsachen dargestellt hat, aber ab dem Moment irgendwie ist bei mir jetzt bestimmt keine Vorfreude oder Euphorie irgendwie losgegangen, aber halt eben so ein bisschen Aufbruchsstimmung und da befinde ich mich jetzt auf jeden Fall auch. Und ich war schon auch, wenn ich, glaube ich, sehr, sehr viel Distanz halt auch gebraucht habe, einfach schon auch durchgängig irgendwie daran interessiert, was man da jetzt für Spieler holt und wie man das jetzt irgendwie schafft, mehr oder weniger komplett aus dem Nichts eben einen komplett neuen Kader zu bauen. Und da bin ich auf jeden Fall schon auch einfach während der Sommerpause immer mehr oder weniger dran geblieben. Auch wenn ich da jetzt nicht so sehr in die Tiefe gegangen bin, bevor wir jetzt angefangen haben, uns jetzt hier auf die Folge vorzubereiten.
Ich muss ja sagen, dass ich gemerkt habe, dass mich der letzte Sommer da ziemlich geschädigt hat, was dieses Verfolgen angeht und das Bewerten wollen. Weil die Lehre des letzten Sommers war ja, es kommen sehr viele Spieler aus dem Nichts und man bewertet die und ist einfach wertlos. Ja. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch nicht so, ich bin da eher bei Moritz auch nicht so eng verfolgt und habe erst in den letzten Tagen in Vorbereitung auf die Saison, natürlich auch diese Folge, einfach mir Namen durchgelesen und mich nochmal eingelesen, was die so können. Darüber werden wir ja natürlich auch im weiteren Verlauf der Folge noch sprechen.
Ja. Ja, ich meine, wir starten jetzt halt in eine Saison, die auf jeden Fall für uns als Fortuna-Fans jetzt nicht komplett Neuland ist für die meisten, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr lange her, dass wir dritte Liga gespielt haben. Seitdem ist der Verein, glaube ich, wenn wir das mit dem vergleichen, wie wir damals aufgestellt waren, überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Mittlerweile ist der Verein auch im Gegensatz zum letzten Jahr kaum noch wiederzuerkennen, das ist natürlich auch klar. Das Spannende ist ja, glaube ich, jetzt sich mal einfach klar zu machen, unter welchen Vorzeichen spielen wir jetzt diese Drittligasaison nach diesem Super-GAU. Was bedeutet das irgendwie für den ganzen Verein, dass wir da jetzt spielen?
Ja, erstmal, was das für uns bedeutet. Was es für den gesamten Verein bedeutet, also ich glaube, es ist 5:12, aber darüber können wir dann vielleicht gleich noch mal ein bisschen reden. Aber für mich selber, ehrlich gesagt, ich freue mich eigentlich so ein bisschen. Das ist jetzt hart gesagt, aber man hat halt einfach 18 Vereine, gegen die man letztes Jahr nicht gespielt hat. Das ist auch irgendwie spannend. Worüber ich mich nicht freue, ist die Anordnung der Vereine geografisch. Aber ich sag mal so, rund um Berlin wird es sehr dünn. Also ich habe jetzt gelesen, dass die Fans aus Rostock, glaube ich, zu ihrem kürzesten Auswärtsspiel 400 Kilometer unterwegs sein werden.
Für dich ist das auch nicht viel weniger.
Nur, dass ich keine Heimspiele habe. Verdammt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich dann daran stört. Auf der anderen Seite habe ich glücklicherweise im nächsten Jahr ein bisschen mehr Zeit und kann dann auch den ein oder anderen interessanten Auswärts, ja, die ein oder andere Auswärtstour vielleicht mitnehmen. Also es wird weiterhin Fußball gespielt, aber klar, es ist einfach schon die Frage, also erstmal bin ich total froh, dass es, was die Heimfans angeht, erstmal angenommen wurde und man anscheinend immer eine recht gute Kulisse haben wird in Düsseldorf. Das macht die Spiele auch schon mal schöner. Ich denke, es gibt auch viele Vereine, die spannend sind, die Auswärtsfans mitbringen. Also erstmal so, wenn es nicht finanziell so ein absoluter größter anzunehmender Unfall wäre, finde ich es gar nicht so schlimm, wie ich es im ersten Moment gedacht habe.
Ich würde da jetzt früh widersprechen wollen. Also es geht jetzt halt einfach ins Eingemachte. Ne? Also man kann halt sagen, in der zweiten Liga war es für mich schon so ein bisschen, dass die Fortuna um den Aufstieg spielt, da muss halt viel zusammenkommen, sonst wird man halt so siebter, achter und dann passiert halt auch nichts. Weil das die Fortuna ist halt Zweitligaverein, von den Strukturen her, auch wenn Jobst und Alofs alles dafür getan haben, um das zu verändern, zusammen mit Teilen des Aufsichtsrates und auch Probleme verursacht haben, aber da musste man keine größeren Sorgen haben, oder zumindest hatte ich die nicht. Auch wenn wir natürlich bei unseren Finanzfolgen immer bei wirtschaftlichen Sachen genauer nachgefragt haben, aber im Kern war ich doch schon ruhig. Und das ist jetzt anders. Also wenn die Fortuna jetzt nicht wieder aufsteigt, wird jedes Jahr in dieser Liga halt schwieriger für den Verein und das ganze Umfeld und die Strukturen, die man über die letzten Jahre aufgebaut hat, seit der letzten Zeit in der dritten Liga. Und das macht jetzt schon irgendwie jede Unentschieden, jede Niederlage auch zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison, glaube ich, schon irgendwie spürbarer, würde ich sagen. Und auch diese Sorge davor, dass man eben früh vielleicht irgendwie merkt, die Fortuna ist vielleicht noch nicht da, wo sie sein sollte oder wo man das jetzt, wie wir es auch besprechen werden, sich erhofft vielleicht. Und dass das halt eine gewisse Unruhe noch reinbringt. Und ich glaube, damit muss man umgehen, wissen, dass es halt die Unruhe kann eben noch mal größer sein.
Ah, da spoilerst du aber schon. Also du scheinst also sehr davon überzeugt zu sein, dass die Fortuna schon sehr weit ist.
Also für mich ist, glaube ich, super krass dieser Unterschied, wie hat sich halt damals 2009 die dritte Liga angefühlt zu jetzt. Wir sind halt wo ganz anders. Und selbst wenn wir jetzt nominell vielleicht einen sehr guten Kader haben, können wir später drauf kommen. 2009 war das halt so eine gewachsene Nummer und ich will das überhaupt nicht glorifizieren. Dritte Liga war auch nicht geil. Also gab es auch so viele Spiele mit so wenig Publikum und so. Das wird jetzt hoffentlich anders. Aber es war irgendwie ein bisschen okay, weil du eben diese ganzen Leute in der Mannschaft hattest, die so Stück für Stück zu dieser Fortuna dazugekommen sind. Und man so ein Gemeinschaftsding hatte, aus der vierten Liga kommen wir hier jetzt Stück für Stück weiter nach oben. Und natürlich gab es immer Neuzugänge, aber jetzt sind wir halt, ja, da ist ja jetzt gerade nichts gewachsen, sondern da ist jetzt so clean slate. Also es ist mal einfach auf Null gesetzt mit viel schlechteren Bedingungen. Und deswegen will jetzt auch, auf dieser Seite will ich diesen Vergleich nicht so krass zulassen. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, einfach ein bisschen Bock auf diese dritte Liga, einfach auch, weil es so scheiße war das letzte Jahr und weil, also und vorher ja auch schon und klar sind wir der Mecker-Podcast, aber es macht ja auch Spaß, sich mal hier über gelingende Sachen zu freuen und ja, es kann halt auch eine Chance sein, dass man einfach nochmal woanders ist, mit anderen Gegnern, die Spieler alle nicht kennt, gegen die man spielt, wo man nicht schon weiß, wer da jetzt gegen dich treffen wird und wer da so ankommt. Deswegen, ja, finde ich es eigentlich, hat es auch was Positives, diese ja, Tabula Rasa, wo man sagen kann, okay, hier wird jetzt alles neu und dann ist vielleicht schon der Zauber des Neuen was Positives, so bei all dem Scheiß, dem ich was abgewinnen kann.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich bei all dem Elend und bei all der Verzweiflung und auch bei aller berechtigten Sorge darum, wie es mit der Zukunft des Vereins halt eben weitergeht, eben auch die ja die interessanten neuen Sachen irgendwie zu suchen und daran ein bisschen Freude und Begeisterung zu empfinden. Das werden wir mit Sicherheit auch tun. Und ich glaube, das wird auch hier mit Sicherheit auch heute schon im Podcast durchscheinen. Was ja auf jeden Fall, das habt ihr ja auch gerade schon kurz angerissen, eben eine unglaublich positive Entwicklung ist und was mir wirklich auch Freude auf die nächste Saison macht, ist, dass der Verein halt 19.000 Dauerkarten verkauft hat. Also das ist wirklich eine Riesenmenge, dass man eben auf diesen Grundstock von Besuchern halt einfach in der Arena irgendwie schon mal zählen kann, so dass halt irgendwie, ja, ich glaube, selbst bei den furchtbar unattraktivsten Spielen irgendwie in dieser Saison die Arena, selbst wenn halt keine Gästefans mitkommen, dann halt zumindest mal sicher ein Drittel voll ist, das ist schon mal sehr, sehr viel mehr, als dass das halt ja, zu Drittliga-Zeiten, also beziehungsweise dann Dritte Liga haben wir ja streng genommen dem Namen nach nur ein Jahr gespielt, ja. Aber dann eben zu den drittklassigen Zeiten, halt vor der Drittligasaison damals, 2009 mit dem Aufstieg, als es halt da gewesen ist. Also da gab es ja schon auch viele Spiele, wo es da irgendwie gerade mal fünfstellig war. Und ich glaube, da hat die Fortuna halt einfach in den letzten Jahren schon einen großen Sprung gemacht. Und das finde ich super.
Ich will noch ganz kurz sagen, ich hatte jetzt irgendwie auf diese geile Truppe von damals verwiesen, die es natürlich jetzt nicht gibt. Ich möchte aber auch betonen, dass sich ja ein Großteil der Spieler der Fortuna, die letztes Jahr noch da waren, nicht vermissen werde. Also es ist ja auch, die Neuen haben ja wirklich, treten ja nicht in große Fußstapfen jetzt gerade. Das heißt, sie können unser Herz erobern, würde ich sagen, ohne besonders viele Vorurteile und so, weil wir da jetzt nicht gerade so einen krassen Aderlass an, also ein bisschen schon, kommen wir später drauf, aber nicht so einen krassen Aderlass an Identifikation hatten, sondern einfach einen krassen Aderlass an Spielern, mit denen man nichts anfangen konnte und die auch nichts mit der Fortuna anfangen konnten. Und die Neuen, ja, können da reinwachsen und haben, auch sie haben quasi ein unbeschriebenes Blatt vor sich, weil dass die Fortuna so auseinandergebrochen ist und dass man sich damit niemandem kaum noch identifizieren konnte, das war ja auch schon einfach jetzt so mit Anlauf. So, deswegen, ich weine nicht besonders vielen Spielern nach und ja.
Mein Herz blutet, wenn ich an Florian Kastenmeier denke.
Ja.
100%, aber immerhin muss ich, Überleitung, meine lieben Freunde, immerhin muss ich ihn nicht in diesem grottenhässlichen Torwarttrikot sehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr hässliches Torwarttrikot. Das ist vielleicht nicht das Einzige, über das man da reden sollte, aber es ist mir jetzt beim Schauen der letzten Testspiele gegen Dortmund und davor auch gegen den Linzer ASK schon sehr negativ.
Also ich würde ja sagen, Florian Kastenmeier kann alles tragen.
Jetzt eigentlich das Torwarttrikot so ein bisschen verschenkt. Also wenn ich da drauf schaue, ist so dieser untere Rand so bis zum Bauchnabel und bis zum Ellenbogen. Von den Handgelenken bis zum Ellenbogen. Das ist in so einer schönen 90er-Jahre-Optik.
Ja, das unten.
Also wenn man das ganze Trikot in dem Style halt von gemacht hätte, ne, vom Höschenbund bis zum Bauchnabel, das wäre wirklich gut gewesen. Aber ich glaube, dass wir in diesem Jahr im Vergleich zu den anderen Jahren auf ganz schön einem hohen Niveau meckern, zumindest in der Spitze. Das kann man auch mal festhalten. Oder können wir jetzt hier auf jeden Fall debattieren. Ja, wie sehen denn die Feldspielertrikots aus? Also das Heimtrikot, da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich weiß noch, als so die ersten Gerüchte dazu aufkamen, da lief die alte Saison noch, da ging das halt schon teilweise durch die sozialen Medien. Da war ich total abgestoßen. Seitdem hat das so ein bisschen gewonnen bei mir. Also als dann da wirklich auch Menschen das anhatten und gerade so im Sommer, wenn man da so ein bisschen braun gebrannt irgendwie ist, so, dann sieht es halt gar nicht so schlecht aus, so im Trainingslager, finde ich. Ich weiß halt nicht, wie das so im Februar vielleicht aussieht, an so einem verregneten Dienstag in Großasbach. Muss man dann nicht irgendwie sehen. Immerhin nicht in Paderborn. Genau. Aber wobei, oh Gott, es kann natürlich irgendwie auch sein, dass Pferd mal irgendwie, also haben die nicht auch mal eine Zeit lang in Paderborn gespielt? Ich schweife ab. Ja, Trikot von Heimtrikot. Also ich bin immer noch nicht so überzeugt von dieser Spraydosen-Optik irgendwie, aber ich muss sagen, dass ich das Trikot nicht mehr so schlimm finde wie noch zu Beginn.
Ich finde es sehr hässlich. Und es wird durch Menschen, die das tragen, nicht schöner, muss ich sagen.
Also dadurch, dass ich jetzt mich schon eine Weile in Düsseldorf aufhalte, am Stück so lange wie wahrscheinlich Jahre nicht mehr. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Mal an Café am Burgplatz gesessen. Und da kamen immer die Leute, die es direkt aus ihrem Einkaufsbeutel gerissen haben, gerade frisch gekauft und haben sich übergezogen.
Ja, klar. Und wie sah es aus?
Ich fand es auch... Also nicht schön.
Also die haben sich das Heimtrikot gekauft.
Ja.
Da muss man ja schon mal überlegen, ob das die richtige Entscheidung war.
Ja, wenn
man
ja.
Der Fortuna geht und Auswahl an Trikots.
Ja, ja, die haben
sich Geschmäcker sind unterschiedlich.
Heimtrikot gekauft und ich finde vor allem diese schwarze Schrift auf diesem rot-weißen Trikot. Also klar, du kannst es nicht mehr rot-weiß machen, aber die macht das Ganze noch schlimmer. Also wirkt für mich nicht wie aus einem Guss, würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Klarer nicht Kaufbefehl.
Ja, wenn wir da jetzt so ins Detail gehen, würde ich auch sagen, die haben sich da selber ins Bein geschossen. Es gab ja erstmal noch so einen Entwurf, der irgendwie mit einem weißen und einem roten Schulter drei Streifen rumging und so. Das sah auch ziemlich kacke aus. Und genau das, was du sagst, es gibt halt diese schwarze Schrift. Und da du eben wechselst innerhalb des Trikots, hast du halt keine Chance, das nicht zu tun in schwarz. Und jetzt beim Dortmund-Spiel vor dem Stream ist mir das dann auch sehr negativ aufgefallen, auch die drei Streifen. Es hat mir dann weniger gefallen, als ich dachte. Aber es wurde ja gerade schon angeteasert, das Auswärtstrikot ist für Jahre das schönste Fußballtrikot der ersten drei Ligen in Deutschland.
Das ist ein sehr steiler. Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, das mit Abstand beste Trikot der Fortuna.
Und ich bin auch froh, dass es kein Orange mehr gibt übrigens. Also in weder heim noch auswärts, das finde ich schon mal gut. Aber ich finde es einfach ein schönes Trikot und es ist mir egal, ob jemand anders das auch hat.
Ja, aber es ist halt auf jeden Fall so, dass ich gerade sämtliche Fan-Podcasts dieser Republik über das Auswärtstrikot, also wenn sie Adidas als Ausrisser haben, mega freuen, weil das Retro-Logo drauf ist und es im schlichten Weiß gehalten ist. Und genauso wie wir uns darüber freuen, weil es ist ein schönes Trikot, es ist im Prinzip das, was sie gerade für jede Mannschaft als Auswärtstrikot macht.
Ja, wir sind halt billig.
Finde okay. Ich ja auch okay. Das sieht 10.000 Mal besser aus, als da wieder irgendeine komische Farbschraffierung, wo dann irgendwie im Hintergrund der Rheinverlauf oder der Schlossturm oder irgendwas drauf ist und das dann irgendwie in Blau gehalten. Genau das habe ich auch die letzten Jahre immer gesagt. Das alte Logo soll drauf von Adidas am besten auch noch klein, super. Und halt einfach klassisch weiß, rote Bündchen, fertig.
Und man hat
und dann auch das Logo natürlich.
Ja, und man der Sponsor ist zum Glück in Rot gehalten.
Ja, das ist auch sehr
gut. Das hätte dieses Trikot komplett zerfickt,
wenn ihr das sagt. Dieses blau-bunte.
Ja. Aber da kann man sehr dankbar sein.
Apropos zerfickt, es gibt ja jetzt irgendwie noch diesen Rückensponsor. Ich trete ja schon wieder innerlich von meinen Kaufabsichten zurück, wenn das jetzt serienmäßig.
Ja, das wird da hinten raus sein. Kannst du mal.
Ja, scheiße. Habe ich das Zeitfenster verpasst.
Vor allem ist erhöht meines Erachtens, dass es hinten drauf ist, den Druck. einen Namen hinten drauf zu machen, weil dann verschwindet es so ein bisschen, diese Vodafone-Schrift, wenn du halt einen größeren Block drüber hast. Ich bin ja jemand, der eigentlich keine Spieler auf den Rücken macht.
Ja. Gut.
Ja, wollen wir noch ein Wort zum Ausweichtrikot verlieren? Da würde ich einfach nur sagen, klar von den dreien das Schlechteste.
Ja. Echt? Ich finde das Heimtrikot schlecht.
Ja, ich finde das Heimtrikot genauso schlecht.
Also diese sehr breiten Adidas-Streifen in zwei Farben, das ist nicht schön. Moment, aber
vielleicht bin ich da auch einem Irrtum unterlegen vorhin. Mit dem,
du hast es verwechselt.
Mit den Streifen. Ich hatte es lange nicht gesehen, finde ich kacke. die Streifen finde ich auf jeden Fall nicht so schick.
Ja, natürlich auch der schwarze Farbe. Es kommt halt dieses klobige neue Adidas-Logo irgendwie noch mehr zur Geltung. Und genau wie du das sagst, halt die Schulterpartie ist einfach nicht gelungen.
Ja. Sieht aus wie ein Trainingsleibchen.
Wenn sie in dem Trikot absteigen, ist mir alles egal. Aber im Auswärtstrikot. Ja. Die Frage ist, müssen wir eine Strichliste finden, wie oft sie es tragen, obwohl sie es nicht tragen müssten?
Tja.
Naja. In Mannheim zum Beispiel, da müssten sie es nicht tragen. Wahrscheinlich.
Ich glaube, sie tun sehr gut daran, in ihrem Auswärtstrikot da auszulaufen, um direkt mal eine Duftmarke zu setzen.
Ich glaube eher, dass es wahrscheinlich, das verkauft sich sowieso, das verkauft sich wahrscheinlich von alleine. Für die Verkauf ist es wahrscheinlich sinnvoller, das Heimtrikot zu
setzen. Ich glaube, Magenta wird es anfordern, dass Fortuna in dem Trikot aufläuft, um direkt ganz Deutschland
verliebt sich.
Ja. Wie gut die dritte Liga
aussieht. Aus der Modestadt Düsseldorf.
Ja, was natürlich viel spannender ist, ist, in welchem Trikot wird die Fortuna bei ihren jeweiligen ersten Runden Pokalauftritten auflaufen. Zum einen Auslösung im DFB-Pokal hat stattgefunden für die erste Runde. Das letzte Mal, dass die Fortuna automatisch qualifiziert ist. Erstmal, das wird in der nächsten Saison nicht automatisch der Fall sein. Dafür muss man mindestens unter die Top 4 kommen oder eben den Niederrhein-Pokal gewinnen. Und der Gegner ist wie letztes Jahr in der zweiten Runde auch schon, dieses Jahr in der ersten Runde, beim Heimspiel der SC Freiburg. Wie groß war eure Vorfreude bei dieser Auslosung?
Sehr gering. Muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen.
Ja, ist ein schweres Los. Ja. Dabei nicht der ganz krasse Kracher, wobei man sagen muss, Freiburg ist ja jetzt momentan ein ziemlich sehr gute Mannschaft, die jetzt auch wieder europäisch spielt, was uns in die Karten spielen könnte, weil sie vorher noch Wettbewerb haben.
Ja, aber das musst du überlegen, das ist halt auch ein Verein, der hat auch viel bessere Grundstruktur als die Fortuna. Die kommen aus einer großen Stadt, wo viele Menschen leben, nicht am Rande der Republik existierend.
Ja, da gibt es halt auch Wirtschaft.
Viele Unternehmen, die viel Geld machen. Da muss man einfach gucken. Klar, herzlichen Glückwunsch aus diesen Grundvoraussetzungen, das zu schaffen, ist ja richtig.
Da kann man nur gegenhalten, indem man kontinuierlich arbeitet.
Kontinuierlich eigenbewegen. Was sich häufig hinterfragt.
Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich die Vereine vergleichen wollten, wäre das Ganze etwas komplexer.
Ja.
Aber führt einem trotzdem vor Augen mit, wie man mit welchen Mitteln was erreichen kann, das auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückkehr von Yannick Engelhardt dann, ja.
Stimmt. Mhm. Ja, schön.
Welche Vereinsfarben hat Diemenhorst?
Das weiß ich jetzt so aus dem Stegreif leider nicht. Werden wir aber mit Sicherheit noch herausfinden. Ja. Bis zum Spiel.
Bis zum Ende des Satzes. Red mal weiter.
Ja, die Fortuna wurde in der ersten Runde des Niederrhein-Pokals, an dem wir jetzt wieder teilnehmen werden, den die Fortuna immer noch nicht gewonnen hat, geht es gegen den SV Biemenhorst, ein Stadtteil aus Bocholt.
Oder es ist unter Bocholt. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich zu Bocholt gehört.
Das weiß ich leider auch nicht.
Das ist eine eigene Gemeinde.
In Rot-Weiß spielen sie.
Aha.
Jetzt gucken. Ich habe das Heimtrikot noch nicht angeguckt, aber eventuell wird gleich das Ausweichtrikot eine Premiere feiern. Aha.
Ja, auf jeden Fall war das wirklich ein guter Reality-Check, als irgendwie dieser Name kam, einfach weil ich den noch nie gehört hatte und weil der irgendwie ganz ganz knuffig auf den ersten Blick vorbeikommt, was natürlich uns nicht davor bewahren wird, uns da eventuell schon komplett zu blamieren, was ich nicht hoffe. Wichtig da, glaube ich, zu nennen ist, dass aufgrund der Terminierung des DFB mittlerweile dieses Spiel, das eigentlich Ende August, ich glaube 3 oder 4 Tage nach dem DFB-Pokalspiel stattfinden sollte, mittlerweile in den September verschoben wurde. Also ich glaube, am 9. September soll das Spiel jetzt stattfinden.
Weil Fortuna im DFB-Pokal ist?
Nee, weil Fortuna, ich glaube, sonntags oder wegen der Terminierung des DFB-Pokals, ich weiß jetzt nicht, welcher Termin damit kolliert hat, aber auf jeden Fall hätte Fortuna ansonsten 2 Tage nur Pause gehabt. Und und dementsprechend muss sich dann halt eben der Niederrhein-Verband halt hinten anstellen, wenn der DFB terminiert. Also deswegen wird das dann mal eben schnell verschoben.
Ja, was sagt ihr zum Los?
Ja, ich freue mich für Biemenhorst.
Ja.
Keine Ahnung, Freunde meines Vaters kommen alle aus der Region und die haben sich sehr gefreut.
Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das Spiel, was wahrscheinlich am weitesten weg ist von, zumindest von Köln, von den ganzen niederrheinischen Vereinen, die da jetzt in Frage kämen. Also es ist auf jeden Fall ja ganz, eigentlich Holland, so. Da Bocholt ist auf jeden Fall echt ein Stück weg, also auch von Düsseldorf. So. Könnte schon wieder eine schwierige Auswärtstour werden. Um 19:30 Uhr, oder wann ist das Spiel? Ja. Dann können wir es ja vor den Geräten zu Hause verfolgen.
Ja, klar. Mal gucken, man muss mal abwarten.
Das ist also, wie früher. Das ist alles so Comeback.
Oder halt Antenne Düsseldorf, Olli Bent wird das bestimmt begleiten. Ja. Also,
Montag ist wirklich keine Information, wie er droht, weiß
nicht. Das ist alles ein bisschen wie nach Hause kommen in der nächsten Saison auf jeden Fall. Ja, werden wir auch dann in ein paar Wochen schon drüber sprechen müssen, wenn wir auch das mit Sicherheit mit einer kurzen Vorschau bedenken werden. Ja, ich glaube, dann brennt es uns jetzt allen auf den Nägeln, uns eben anzuschauen, was ist jetzt überhaupt über den ganzen Sommer bei der Fortuna passiert, vor allen Dingen im Kader, wer sind die ganzen neuen Spieler, wie wird die Fortuna spielen und so weiter. Aber ich glaube, bevor wir das machen, gucken wir noch einmal kurz, in aller Kürze, darauf, was denn eben in der Vereinsführung, in den wichtigen Gremien eben seit unserer letzten Aufnahme alles so passiert ist. Auch wenn es, glaube ich, nicht so viel Sinn macht, das jetzt hier alles nachzuerzählen, weil da einfach sehr, sehr viel passiert ist. Aber es gibt ja schon ein paar Sachen, die man auf jeden Fall nochmal ansprechen sollte. Und da ist natürlich, ja, glaube ich, das Allerwichtigste, was man herausstellen kann, dass eben der Vertrag mit Arndt Hovemann als Finanzvorstand nicht verlängert wurde. Ja, dass man halt eben einen Nachfolger berufen hat, mit Michael Stabe, einen neuen Finanzvorstand, der halt eben auch den Ruf als Sanierer mitbringt und genau das eben halt auch schon angegangen ist und
Sehr zum Unmut seiner Kollegen
und das Interessante, glaube ich, da ist das Fortuna ja natürlich jetzt eben nicht mehr drei hauptamtliche Vorstände hat, was ja für die dritte Liga wirklich absolut unüblich wäre, dass es sowas gibt. Aber man hat eben auch nicht nur zwei hauptamtliche Vorstände, sondern man hat quasi so ein Mittelding. Der Michael Stade ist nicht hauptamtlicher.
Das heißt einfach in Teilzeit.
Genau, ist quasi in Teilzeit. Arbeitet zwei Tage, soll er arbeiten für die Fortuna pro Woche, aber ist glaube ich, direkt irgendwie an die Arbeit halt herangegangen und musste da, glaube ich, auch schon ziemlich, ziemlich viel machen und eben auch sehr, sehr viele Attacken eben seiner Vorstandskollegen schon abfangen. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
Ich glaube, das fügt sich ja ein in dieses Gesamtkunstwerk, das natürlich irgendwie klar ist, nach so einem Abstieg und so einer Vollkatastrophe wird es nicht ruhig bleiben im Verein, sondern alle fangen an, sich mit Schuldzuweisungen und keine Ahnung was zu schicken. Und ich will jetzt die Diskussion über Stade gar nicht so inhaltlich führen. Interessant ist halt, und da ging ja auch deine Frage hin, du, dass sie überhaupt so geführt wird. Also dass ganz offensichtlich Alexander Jobst vielleicht mit Leuten vielleicht von der Bild-Zeitung, vielleicht von anderen Journalisten spricht und Informationen durchgestochen wird, wie Stades Arbeit zu bewerten sei. Und vielleicht kommt es auch von anderer Seite im Vorstand und vom Aufsichtsrat.
Oder von ehemaligen Vorstandsmitgliedern.
Oder von ehemaligen Vorstandsmitgliedern.
Das war auf jeden Fall ja bemerkenswert, dass es eine ziemliche Kampagne gab.
Ja, und das dass halt ja gegen alle Seiten geschossen wird. Ne? Also weil dann bei Stade natürlich sofort das Thema, wer hat ihn eigentlich berufen, der Aufsichtsrat-Thema wird und einfach klar wird, was für Gräben es da gibt und wie anscheinend auch einige zu arbeiten gedenken, nämlich ganz dezidiert über die Medien. Man konnte ja immer erahnen, wer jetzt gerade mit der Rheinischen Post und wer gerade mit der Bild-Zeitung gesprochen hatte und welche Perspektive dann da durchkam, dem haben sich dann ja auch immer einige gerne angenommen, diesen Perspektiven. Und das ist vielleicht nicht überraschend, wenn man drüber nachdenkt, aber natürlich einfach.
Ja, also es ist ja verständlich, dass bei so einem Abstieg, der einen vor allem dann auch noch so unvorbereitet trifft,
das konnte niemand wissen,
in der Chefetage doch ziemlich viel Alarm ist und dass die Nerven blank liegen. So, ne, dass da dann mal Sachen hochkochen. Ich hatte aber zwischendurch auch schon wieder das Gefühl, die machen jetzt so eine Misslintat-Aktion, so von wegen, wir wussten ja, der hatte ja ganz andere Vorstellungen. Und plötzlich kommt beim Stade nach zwei Wochen sowas Ähnliches durchgestochen, so, ja, da sind ganz andere Vorstellungen und der will ja hier noch mehr sanieren, wo ich wieder gedacht habe, ja, okay, habt ihr das nicht vorher geklärt eigentlich, wie ihr das machen wollt? Oder habt ihr einfach gesagt, der ist ein Boss, weil er bei der DEG irgendwie ja sehr gut gearbeitet hat offensichtlich und naja, gut, das
ist genug abgestiegen.
Ja, aber zumindest hat er ein Renommee, also er war ja da, ja, du hast recht, das wollte ich vorhin noch sagen, der kommt aus dem Eishockey, der kann so richtige Tackles, kann er ganz gut ab, aber ja, also gab halt ja wieder ein ganz hervorragendes Bild ab, von wie da gerade Entscheidungen wieder getroffen werden.
Ja, wie Politik gemacht wird, ne? Ja. Also es ist halt klar, es scheint klar zu sein, dass der Aufsichtsrat auch Stade deswegen geholt hat, weil er eben den Ruf als Sanierer hat und vielleicht auch gewisse Dinge da durchsetzen möchte, was Sparen angeht und dass aber natürlich Jobst und Arabi da halt eine andere Präferenz haben und es natürlich beiden leichter wäre, wenn der Etat höher ist, ist ja auch klar. Und
ja.
Dann macht man Politik über die Medien und sorgt dafür internen Druck, auch auf den Aufsichtsrat, der dann ja auch nochmal doppelt angeschossen wird, weil der eh schon in der Kritik steht wegen der ganzen Abstiegsgeschichte, Alofs-Geschichte, Mislintat-Geschichte und dann quasi nächste Personalie rankommt. Und das ist vielleicht irgendwie nicht überraschend, aber das öffentliche Bild des Vereins wird dadurch natürlich massiv geschädigt.
Aber das ist genau das, was ich ganz zu Anfang unserer Aufnahme heute gesagt habe, dass uns halt die Aufarbeitung der letzten Saison noch mit Geräuschkulisse im Hintergrund mindestens bis zum November folgen wird in dieser Saison. Und es geht munter weiter. Also ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, nachdem erstmal die ganzen Posten neu besetzt waren, bis also die Berufung von Herrn Stade wurde in den Medien am 15.06. Also wir haben ja quasi im 2.06., als wir das letzte Mal aufgenommen haben, gerade inmitten dieser ganzen Umstrukturierung, inmitten dieser ganzen Schlammschlacht aufgenommen. Keine zwei Wochen später wird Michael Stade berufen und im Prinzip geht er dann die Diskussion nahtlos ein, zwei Wochen später wieder los.
Also, ja.
Das wird uns leider, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen, weil es darum geht, möglichst den schwarzen Peter über die Versäumnisse der letzten Jahre auch hin und her zu schieben.
Und weil es die Frage aufwirft, wie geht man in die dritte Liga-Saison rein? Also es geht natürlich, ich glaube, bei Stade geht es gar nicht mal vordergründig um die Vergangenheit, sondern ganz klar um, wie geht man eigentlich strategisch an. Und das ist ja vielleicht auch eine Frage an euch. Was denkt ihr denn dazu? Sollte die Fortuna tatsächlich finanziell in gewisse Risiken gehen?
Nein.
Das ist ja die Arabi- und Jobst-Interpretation, wie man halt aus der dritten Liga wieder möglichst schnell rauskommt. Etat, hoher Etat, möglichst viel Spielraum, Spieler zu verpflichten, die das halt können. Und dagegen ist es halt Risikoabminderung und so weiter und so fort.
Na, ich meine, das ist halt dann wieder ein Spiel damit, dass das sportlich halt auch aufgeht. Und ich meine, wir haben ja schon mal einmal jetzt erlebt, was passieren kann. Im schlimmsten Fall, natürlich waren da ganz andere Fehler dabei, aber da ist etwas sportlich nicht aufgegangen und das hat uns viele Jahre zurückgeworfen. Warum soll man jetzt schon wieder hochpunkern? Sehe ich nicht.
Ich glaube, ich wäre da bei dem Punkt, dass ich sagen würde, so ein gewisses kalkuliertes Risiko wäre halt nicht schlecht. Also vielleicht auch vor allen Dingen diesbezüglich, dass man gerade, wenn es jetzt um den Kader-Etat geht, dass man da auch einfach dann im Winter, wenn man da halt oben dabei ist, gerade weil es ja wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen wird, irgendwie dieses Jahr für den Club, für das ganze Team halt irgendwie in dieser Liga anzukommen. Wenn man dann halt im Winter noch mit Chancen dabei ist, so dass man dann halt vielleicht ein bisschen nochmal was investiert. Und normalerweise funktioniert es auch häufig in der dritten Liga so mit den größeren Vereinen, weil man dann halt irgendwie auch einen besseren Blick darüber hat, was man irgendwie so an Zuschauereinnahmen hat. Aber da würde ich auf gar keinen Fall irgendwas Verrücktes machen. Aber dass halt eben die meisten Vereine in der dritten Liga halt eben Verlust machen, das ist einfach ein Fakt. Und das würde ich auch als Fortuna Düsseldorf machen. Das hat man jetzt ja auch geplant. Also man plant ja, glaube ich, mit einem geringen sechsstelligen Minus eben für diese Saison. Und ich glaube, da ist man halt eben im Vergleich eben ganz gut dabei. Und wenn man dann halt eben noch zum Beispiel durch höhere Zuschauereinnahmen halt eben vielleicht noch ein bisschen was reinholen kann, dann kann man das eben vielleicht auch zu größten Teilen irgendwie nochmal in den Kader zum Beispiel investieren, oder wenn halt irgendwie noch jetzt zum Beispiel mit Van der Sloot oder Eguli irgendwie nochmal zwei Spieler gehen sollten, muss man das ja vielleicht auch nicht 1:1 irgendwie alles investieren, aber vielleicht zu großen Teilen, und wäre dann ja im Bereich von einer schwarzen Null, und das finde ich ehrlicherweise für die erste Saison jetzt gar nicht so schlecht, gerade weil es jetzt für mich nicht danach aussieht, als ob man ganz klar einen Kader bauen will, der aufsteigen muss. Werden wir im Kadersegment noch dazukommen, aber das ist für mich nicht die Botschaft, die da mit diesem Kader gesendet wird. Und von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, wir wollen oben dabei bleiben und dann halt mal gucken, was geht.
Ich glaube auch, dass wir haben in der Vergangenheit ja eigentlich immer so auf seriöse Wirtschaften abgezielt, wenn es um Finanzen der Werder-Vertrinner geht. Aber es war natürlich der Rahmen zweite Liga, obere zweite Liga, und die dritte Liga, deutet es an, ist eben einfach eine Mühle, wo kein Verein auch schon Mühe hat, überhaupt in den schwarzen Zahlen ranzukommen, ja. Weil es wie viel, und deshalb ist das Risiko, das finanzielle, gerade im ersten Jahr, wo man vielleicht noch mehr aus Reserven und aus Spielerabgängen mal gucken, ob das überhaupt schöpfen kann, finde ich das schon nachvollziehbar. Also ich kann das Argument, dass vielleicht Arabi und Lothar Jobst ein Stück weit bringen, jetzt nicht komplett von mir wegweisen.
Wir haben uns ja vor allem wir haben uns vor allem über die Unseriösität eher geärgert und beschwert.
Ja.
So, ne? Also dieses auf Sand gebaute Gebilde, das sobald du dann Festgeldkonto, aber sobald du dann mal nicht große Einnahmen generieren kannst, dass dann das ganze Gebilde schon in sich zusammenkracht. So, das waren ja so schon unsere Probleme, die wir damit hatten, mit dieser Finanzpolitik, so, ne? Also, das war ja, naja, für uns, das kalkulierte Risiko war uns zu groß, würde ich sagen.
Ja, das ist jetzt, also wenn man überlegt, dass die Fortuna jetzt fast 3 Millionen Euro eingenommen hat.
Ja, das ist ganz schön krass
eigentlich. Das ist schon für die Liga, glaube ich, schon ordentlich. Ja. Und dass dann aber noch minus bei rumkommt, da ist halt wahrscheinlich das Risiko. Und das, ich bin dafür, das einzugehen. Tim ist da vorsichtiger. Das glaube ich, das ist ein Konflikt, der gerade auch im Verein ausgetragen wird, vor dem Hintergrund von Konflikten, die noch aus diesem Abstieg herrühren und die aus einer unklaren Aufsichtsratssituation kommt, über den können wir ja auch nochmal reden, weil auch da tut sich ja zumindest, wenn man die Medienberichte glauben kann, so ein bisschen was. Also irgendwie, als es noch, ich weiß gar nicht, wann das war, das Mitgliederforum in Flingern, da war das ja noch schien, also das. Da waren jetzt Borgerding und Fuchs und aber auch Jobst gehört natürlich auch dazu. Die haben sehr viel von Fehlerkultur gesprochen und Fehleranalyse, aber in den Beiträgen war das irgendwie das erwartbare Argument, das die gebracht haben, auch als Borgerding und Fuchs quasi von Mitgliedern auf den Kopf zugesagt wurden. Also ihr braucht gar nicht mehr antreten, ihr habt da diesen Verein in Dritte Liga geführt und das ist ja auch die Meinung, die ich vertrete und ich glaube ein paar von euch auch.
Ungefähr drei von
uns. das war ja, das kann man ja so sehen, aber wir haben ja auch
uns voll Mühe gegeben und alles für den Verein getan, was wir dachten, was richtig ist.
Nee, das Argument ist, dass das, was Sie gebracht haben, war ja dann das, was erwartbar war. Es wird halt auf Zollis und auf Engelhardt verwiesen, es wird auf diese Fast-Aufstiegssaison verwiesen und so weiter und so fort. Und dahinter steckt natürlich, wenn die über Fehler und Analysen schritt, unsere Meinung nach eine komplett falsche Analyse, weil die halt quasi ergebnisorientiert funktioniert und zu sagen, wären fast aufgestiegen zum Punkt X, das heißt, alles, was vorher war, war gut und jetzt sind wir abgestiegen, das heißt, seit Punkt X, wo wir fast aufgestiegen werden, bis jetzt ist es scheiße gelaufen. Da haben wir die Fehler gemacht. Aber das ist falsch, meines Erachtens. Und die Fehler sind viel früher gemacht worden. Das fällt einem auf die Füße. Und wenn man diese Schritte nicht macht, dann ist es halt eine Fehleranalyse, die fehlerhaft ist. Und das stößt mir dann sehr, sehr negativ auf. Und da kommt diese Wut auch wieder hoch. Und halt auch dieses Gefühl, dass die an ihrem Sessel festhalten. Ne? Also es gab ja jetzt in den jüngsten Berichten schon so Fragezeichen, ob die nochmal antreten würden. Aber wenn die nochmal antreten, wäre das fatal für den Verein, weil es auf jeden Fall zu Die können nur mit Deals drinbleiben, indem die halt bestimmten Gruppen in der Fanszene bestimmte Sachen anbieten und denen garantieren, die Privilegien, die ihr habt, die könnt ihr behalten, wählt uns. Geht nicht auf die Unsicherheit eines neuen Aufsichtsrates und so weiter und so fort. Und andere werden aber wiederum halt sagen, das kann doch nicht sein, dass diejenigen, die halt diesen Verein in der Liga geführt haben, hier weiter am Ruder sein werden. Ich glaube, dass wenn Borgerding und Fuchs antreten, dass das allein ein Spaltungspotenzial hat, das ist absolut nicht das Richtige. Unabhängig davon, ob man die für alles verantwortlich machen muss und ob man das immer so hart tut, wie wir das gemacht haben, ob man eben vielleicht dieses Argument bis Punkt X fast aufstieg, war es ja auch gut und wir haben ja langfristige Blablabla, das wird alles jetzt wieder einreißt. Aber ich glaube, dass es einfach richtig schwierig wäre. Das ist meine Vermutung.
Ja, bin ich voll bei dir.
Gut, dürfen wir nochmal kurz zurück auf Risiko und kalkuliertes Risiko. Also ich wir haben über Risiko geredet, ohne Zahlen zu nennen. Dann hat Lou gesagt, es wird einen niedrigen sechsstelligen Betrag geredet. Ich habe aber gehört und gelesen irgendwo, und ich weiß nicht, das ist halt wichtig, dass wir über dieselben Zahlen reden, warum ich gegen Risiko bin, dass sie den Etat bis auf 8 Millionen haben wollen und dann mit einem Verlustrisiko von 750.000 planen. Und das ist mir zu großes Risiko, weil wenn du da zwei Jahre hintereinander in der dritten Liga dann nicht aufsteigst, dann hast du nämlich das große Problem, deshalb will man ja so schnell aus der dritten Liga raus, dass es dann hinten und vorne kracht.
Naja, da hätte der Stadtdirektor der Stadt Düsseldorf eine gute Idee, wie man das umgeht.
Ja.
Einfach Anteile verkaufen,
Tim. Das meine ich ja. Das ist das, was dann kracht vielleicht.
Naja, das wird so schnell nicht passieren zum Glück, aber... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht bräuchten wir auch nochmal
unsere kalkuliertes Risiko. Aber auch ehrlicherweise muss ich sagen, diese Zahl ist genauso wenig aussagekräftig wie 250.000. Also das füttert mir jetzt das Risiko, wie viel Risiko ist das?
Was heißt das?
Was ist der Kontext von dieser Zahl 750.000? Die gibt es nicht für mich nicht. Ja. Dann ist das für mich jetzt verändert das für mich meine Perspektive nicht. Weil ich da einfach den Kontext nicht habe. Andere haben den vielleicht. Und deswegen bin ich auch auf das ein anderes Thema Aufsichtsrat gegangen, weil ich dachte, das ist natürlich jetzt auch eins, was ich da jetzt anschließen sollte und wo wir jetzt vielleicht nochmal drüber reden können. Das sind natürlich Entscheidungen, die der Aufsichtsrat auch fällen muss und sagen wir mal, das macht es natürlich schwieriger, wenn Borgerding und Fuchs und Lame Duck sind bis zur Mitgliederversammlung. Deswegen kann es natürlich strategisch Sinn machen, dass sie jetzt nach außen bleiben, so tun, als ob sie bleiben würden, weil sie dann natürlich in dem Machtkampf mit dem Vorstand nach wie vor auch eine gewisse, es geht um Öffentlichkeit, es geht um darum, wer halt wie dasteht. Deshalb kann es halt aus der Sicht auch Sinn machen, im Sinne des Vereins, dass sie halt so tun, als ob. Ich weiß es nicht, das wissen die nur wahrscheinlich. Deshalb will ich das jetzt auch nicht nur negativ denen auslegen. Aber Tim hat da was angemerkt.
Also die elf Freunde zitiert Borgerding mit, ich bin immer noch, also seit dem Abstieg, in diesem Funktioniermodus. Also so zusammenreißen auf Zeit, bis weitere Veränderungen anstehen.
Ja, wäre mal vorher im Funktioniermodus gewesen. Das war ein bisschen zu sehr persönlicher Angriff. Das
ja, war mir ja, aber Jan, ich weiß, die hat da was gefehlt die letzten zwei Monate.
Ich glaube, Alof ist auch nicht mehr da. Ja. Alof ist nicht mehr da. Ja, was soll ich tun? Aber gibt es dazu noch weitere Meinungen zu der Vereinsführung und zum Aufsichtsrat?
Also ich finde auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass man irgendwie jetzt im Sommer das erste Mal irgendwie deutliche Risse gesehen hat, irgendwie in diesem von mir oder von uns auch von außen wahrgenommenen Bündnis Aufsichtsrat und Alexander Jobst. Also dass man da so ein bisschen das Gefühl gewinnt, dass irgendwie nur eine dieser beiden Parteien irgendwie langfristig diesen Totalschaden wird überleben können. Also ich glaube, dass man irgendwie mit komplett den gleichen Leuten an der Spitze des Vereins und an der Spitze des Aufsichtsrats diesen Aufstieg irgendwie überlebt. Das kann einfach nicht sein. Und dass ich da jetzt eben auch schon teilweise attackiert wurde, deutet eben darauf hin, auch wenn man sich da jetzt anscheinend wieder so ein bisschen zusammengerauft haben soll. Aber ich glaube, Tim hat das eben auch schon mal sehr, sehr deutlich angekündigt. Ist uns durchaus noch weitere bewegte Monate auch in den Gremien ins Haus.
Meine größte Sorge ist eigentlich, dass Alexander Jobst durch halt die Unruhe im Aufsichtsrat, die Veränderung halt der starke Mann der Fortuna sein wird. Und das ist schon hart, weil er ja natürlich jetzt auch sämtliche Ausreden auf seiner Seite hat. Ne? Also du kannst sagen, sein großes Projekt war Fortuna für alle, dass das nicht so lief. Den Verdacht hatten, glaube ich, auch sehr viele, die rund um die Fortuna aktiv waren. Aber jetzt kann er natürlich sagen, tja, die sportliche Abschied, da habe ich ja nichts
dafür. Da kann ich nichts für.
Sportvorstand. Also. Kann ja nichts für. Wäre natürlich super gelaufen. Und so. Und eben, weil halt Vakanzen in anderen Bereichen sind und er nach wie vor halt ja auch die Erfahrung hat, der kann halt auch den zweiten Verein mit in den Untergang begleiten, wie seinen ersten Verein Schalke 04 ja auch schon, obwohl er wahrscheinlich von seinem ersten Verein als Real Madrid sprechen würde, glaube ich. Ist ja auch so gut mit dem Präsidenten. Wird er derjenige sein, der halt einfach, glaube ich, schon ein gewichtiges Wort mitredet, je nachdem, wie sich das auch im Aufsichtsrat verändert. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht so gut finde.
Ja. Also, wir haben ja schon gesprochen über Leute, die weich fallen und so. Und das ist natürlich irgendwie in so einer...
Der Christian Weber des Funktionärswesens.
Der Weber Christian, der auch ja zwischendurch mal ganz außerordentlich gut gescoutet hatte. Ich kenne noch einen bei Fortuna, den wir holen könnten. Der dann irgendwie mysteriöserweise nicht zustande gekommen ist, dieser Wechsel. Aber ja, das ist ja irgendwie so ein Weichlanden innerhalb des Vereins, den er zustande geritten hat. Das ist ja noch verrückter. So, wenn du... Ja, also ich finde es, wie hatte ich in der letzten Aufnahme auch schon gesagt, ich finde es gut, dass der jetzt noch da ist. So, ich wäre aber auch stark für einen geordneten Übergang.
Ja.
So.
Zu,
ja.
Tja. Christian Weber.
Nee, ja, das Kandidaten-Scouting hat eigentlich immer Lou übernommen.
Also bei Präsidenten finde ich das sehr müßig, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Alexander Jobst nicht der beste Präsident für Fortuna Düsseldorf im Augenblick ist. Und
Sportvorstand,
absolut. Und vor allen Dingen irgendwie auch nicht in einer dritten Liga, wo er sich ja, glaube ich, auch selber eigentlich nicht sieht und dass man ihm da schon auch einfach sehr, sehr viel Geld für bezahlt. Also das ist halt ja mit Abstand der bestbezahlteste Vorstand in der dritten Liga sein, so, und dafür sollte man dann halt eben auch die beste Arbeit abliefern, meiner Meinung nach, und das war letztes Jahr in der zweiten Liga halt schon nicht gegeben und das ist, glaube ich, auch dieses Jahr nicht gegeben, aber lasse ich mich natürlich gerne eines Positiven überraschen, aber sehe ich ehrlicherweise nicht.
Also man könnte halt diese Benefit of a Doubt, er sieht, dass er da vielleicht auch Fehler gemacht hat und er will es ausbügeln, so in die Richtung.
Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist
ja
der schlimmste Satz. Ja, aber das das ist jetzt viel Vorurteil, ich kenne diesen Mann nicht. Aber wenn ich Leute, die halt immer weich fallen, in hochbezahlten Positionen, dass die keine gute Selbstfehlerkultur haben, das unterstelle ich halt denen immer. Und ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob es bei Jobst kann sein, dass er die Ausnahme von der Regel ist, aber
ja,
da ist es eine Leistung, wenn man das halt kann. Wenn man immer gehört, wie gut man ist und immer auf dem Gehaltszettel das sieht, dann glaubt man es auch immer selbst.
Ja, also die beste aller Versionen wäre, er macht nach außen hin weiterhin einen starken Eindruck, um eben auch mit den Sponsoren im Gespräch zu bleiben und die Fortuna irgendwie immer noch als, ja, vielleicht sogar mehr zu präsentieren, als sie gerade ist, um dem Verein möglichst, ja, viel Gutes zu tun und das inhaltlich, aber mit sich selber da doch durchaus auch ins Gericht geht und so und das aber nach außen nicht so tragen kann, weil dann, warum sollte Vodafone dann Rückensponsor werden, wenn die so einen Vorstand haben, Vorstandsvorsitzenden, der sich da so verkalkuliert.
Ich glaube, das ist ein bestes Argument, was du gerade gebracht hast. Ne? Also da kann man ja sagen, es sind keine größeren Sponsoren überhaupt abgesprungen, die zahlen vielleicht weniger, aber man hat da schon die Einnahmen und sicherlich, das würde ich auch nachvollziehen, dass halt Firmen, die halt sponsern, gerne einen Ansprechpartner haben, den sie schon länger kennen, mit dem sie vielleicht ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Das ist sicherlich das Argument, dass das Jobst für sich einbringen wird und was ja auch, aber meine Sorge, dass er die stärkt quasi daraus hervorrücken und nur noch weiter nährt.
Ja.
Ja, weil er vielleicht ja nicht nur Fehler gemacht hat, wie auch alle anderen nicht nur Fehler gemacht haben, auch wenn das jetzt vielleicht gerade von meinen spitzen Kommentaren so rüberkommen könnte.
Ich glaube, wir sollten mal so langsam unseren Blick aus den Vorstandsbüros hinaus und in Richtung des grünen Rasens wenden.
Oh, perfekt, da kann ich noch den grünen Rasen, da öffnest du mir gerade nochmal den kleinen Korridor, wo ich das noch loswerden kann, wo du gesagt hast, Jobst hat ja auch für Vodafone uns die Türen vielleicht geöffnet. Ich hoffe wirklich sehr, dass Vodafone der Sponsor des Rückens vom Trikot bleibt und nicht der Mittelkreissponsor demnächst serienmäßig wird. Das hat mich schon irgendwie die ganze Zeit arg aufgeregt, als ich dieses Testspiel gegen Dortmund geguckt habe.
Man sah an Luis Blink das erst nicht gesehen.
Es ist ein kreisrundes Logo. Mhm.
So soll er aus. Ja, ich glaube, dass die DFB-Statuten das glücklicherweise noch verbieten.
Vibration Break powered by.
Ja, ach, da sehe ich, also bevor das passiert, sehe ich auch erstmal wieder die Tennisbälle fliegen. Also das wird erstmal bis auf weiteres, glaube ich, nicht passieren, aber. Ja, kein schönes Szenario auf jeden Fall, das da gemalt wird. Was ist im Sportlichen so passiert? Wir wollen natürlich gleich in aller Gänze auf den Kader schauen, aber zunächst mal, glaube ich, die aller wichtigste Personalie, die Fortuna sportlich zu entscheiden hatte in diesem Sommer, war der Verbleib des Trainers. Alexander Ende bleibt nach den 5 Spielen, die er letzte Saison in der 2. Liga gecoacht hat, wo er die Fortuna nicht vom Abstieg retten konnte, Fortuna-Trainer und dementsprechend hat man auch einen Kader zusammengestellt, der in großen Zügen halt ein Ende-Kader ist.
Vom Ende her gedacht.
Hat diesen Kader vom Ende her gedacht, absolut richtig. Ja, wir haben am Ende der letzten Saison schon relativ viel darüber diskutiert. Jetzt stand heute Ende Juli. Wie denkt ihr darüber? Ich glaube, Moritz, du warst irgendwie einer derjenigen, die, glaube ich, am positivsten irgendwie über diese Personalie und vor allem eben auch über die Kontinuität irgendwie in dieser Personalie gedacht haben.
Ja, und tue ich immer noch. Natürlich ist man hinterher immer schlauer, wenn es dann nicht funktioniert. Aber ja, also wir hatten es ja auch schon ausreichend diskutiert, würde ich sagen. Aber der Mann kennt die 3. Liga und kommen wir vielleicht dann zu, scheint ja mit Sami Arabi auch irgendwie ganz gut zusammenarbeiten zu können. Zumindest von dem, was man so mitkriegt. Ja, kriegt er da ja einen Kader, der zu seinem Fußball passen soll. Und ja, ich finde das nach wie vor gut. Sieht das jemand anders jetzt gerade?
Nein, ein Argument war ja von wegen, ist ja der Abstiegstrainer, der dann ins neue Jahr geht, nicht vorgeschädigt.
Ja, mit zwei Mannschaften abgestiegen.
Zwei Mannschaften abgestiegen, das ist natürlich ein Punkt. Allerdings, wenn halt von dem Abstiegsmannschaft keiner mehr ist, der ihn noch als Abstiegstrainer erlebt hat, oder kaum jemand, dann ist das vielleicht auch ein weniger valider Punkt. Er kennt die Liga. Ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn man diese Entscheidung so trifft, dann ist es halt auch die richtige Entscheidung, als Folgeentscheidung, den Kader den Wünschen des Trainers, den Bedürfnissen des Trainers entsprechend anzupassen, denn das war letzte Saison ganz sicher nicht gegeben. Das können wir, so viel können wir sagen, wenn es um Alexander Ende ging. Und deswegen ist halt auch bisher das, was Sami Arabi gemacht hat, darauf ausgelegt gewesen.
Ja.
Würde ich sagen. Sollen wir jetzt vielleicht dann schon doch in den Kader rein sprechen und die das Team drumherum danach mitnehmen?
Wenn wir sag doch noch, was drumherum noch passiert ist, bevor wir auf die Spieler eingehen.
Einen neuen Torwarttrainer. Der ist relativ jung. Das wie war der Name noch?
Finn.
Ich habe mir doch hier irgendwie angemerkt. Finn Müller. Und da, als er kam, waren, glaube ich, die Torhüter noch nicht da. Und da wurde so ein bisschen da drumherum gemunkelt. Er ist ja erst 26, wahrscheinlich jünger als alle Torhüter, die er am Ende trainieren wird. Aber das hat sich ja dann nach den Transfers ein bisschen relativiert. Er ist dann doch noch, zumindest als, glaube ich, als unsere ersten zwei vorgesehenen, nee, alle drei.
Er ist älter als alle
drei. Ja. Von daher, der dritte, ja klar, der ist ja noch ein ganz junger. Von daher, keine Ahnung, den Namen noch nie gehört, aber da hat man schon mal umgebaut. Wir werden sehen, was er kann. Natürlich ist ein extrem guter Torhüter-Trainer gegangen.
Zumindest einer, der da ja
Florian
Legacy hat.
Ja, ja. Zumindest all die Jahre jemanden aufgebaut hat, der jetzt immer noch keinen neuen Verein hat, aber wahrscheinlich noch einen guten Verein bekommen wird.
Hoffentlich.
Ja, schauen wir mal. Aber dann hat man auch noch neben dem Torwarttrainer umgebaut auf der Position der Physiotherapie. Ja, neue Physios ist nicht schlecht, ne? Wir wollen ein paar weniger Verletzte nächstes Jahr. Das könnte vielleicht sogar die Voraussetzung dafür sein, eine gute Saison zu spielen. Aber ob das nur durch den Tausch des Personals geht, das wird, glaube ich, die weitere Saison zeigen. Und es ist auch nur an den Physios festzumachen, dass man im letzten Jahr verletzungsanfällig war, wäre vielleicht auch ein bisschen gemein.
Vor allem, weil das Thema ja die letzten Jahre immer jeden Sommer kam.
Ja, ja.
Trotzdem die Uhr nachstellen, dass sie sagen, wir verändern hier was, weil wir festgestellt haben, dass...
Es gibt viele Verletzungen.
Dann haben wir aber irgendwie den Eindruck gehabt, da hat sich gar nicht so viel verändert.
Ja gut, da muss man halt auch wieder aufs Beuteschema von vorher verweisen zumindest. Ja. Also ne, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, aber ich meine, es waren ja jetzt, wir haben gerade drüber geredet, in der RP, war es in der RP, ich glaube schon, dass drin stand, dass man jetzt auch die Spieler noch ein bisschen mehr begleiten möchte und dass sie
nach bis hin zur Ernährung
und dass sie nach dem Spiel nicht direkt aufs Handy gucken sollen, sondern gegebenenfalls wahrscheinlich irgendwelche direkten Regenerationssachen machen und richtig essen und so.
Und also die auch so als Mannschaft noch zusammensitzen irgendwie dann.
Ja, genau.
Fand ich alles, also es klingt halt alles, als ob man auf jeden Fall die Kultur irgendwie verändern möchte.
Ja.
Und bei der einen oder anderen Sache vielleicht auch so ein bisschen im 21. Jahrhundert halt eben ankommen will, aber vieles wirkte ja auch immer so von außen, ohne da jetzt wirklich die Einblicke gehabt zu haben, als ob einfach die Kultur bei diesen ganzen Vorbereitungen, Nachbereitungen, Professionalität, bei diesen Dingen, als ob das halt in den letzten Jahren vielleicht nicht immer den höchsten Standards halt eben gereicht hätte. Und da können wir jetzt natürlich einfach die Hoffnung haben, dass sich das ändern wird. Zumindest irgendwie die Trainingsbedingungen, die ja auch irgendwie bei Fortuna dann häufig kritisiert wurden mit dem Fehlen eines modernen Funktionsgebäudes und so weiter. Da ist man jetzt dadurch, dass man jetzt eine Liga weiter nach unten gegangen ist, auf jeden Fall vielleicht schon irgendwie etwas mehr beim Standard der Liga. Das ist ja vielleicht irgendwie auch ein positiver Nebeneffekt in diesem ganzen Desaster.
Man ist jetzt wieder
aber,
auf Standard.
Jetzt wieder auf Standard, genau. Aber ich finde, was man aber eben auf jeden Fall gemerkt hat, dass man ganz klar bei der Zusammenstellung der Mannschaft halt auch darauf geachtet hat, dass man eben die Kultur verändern möchte und dass man da halt eben Spieler verpflichtet hat, die halt eben dafür stehen, dass sie eben eine neue Kultur bei der Fortuna reinbringen sollen, dass sie die vorleben sollen, zum einen irgendwie lautstark in der Kabine als Führungsspieler, aber eben auch mit dem einen oder anderen Spieler, der das, glaube ich, einfach durch seine Spielweise halt vorleben soll. Also da sind einige Spieler, die, glaube ich, vor allen Dingen dadurch, dass sie sich einfach immer hart reingeschmissen haben, an den Punkt gekommen sind, wo sie jetzt eben sind und vielleicht etwas weniger, weil sie halt eben so ein überragendes Talent haben, wovon man letztes Jahr ja relativ viele Spieler verpflichtet hat, und das finde ich gut. Und mir hat auch gefallen, wie man das gemacht hat im Sommer, dass man nicht irgendwie erstmal geguckt hat, was man halt irgendwie für einen talentierten Spieler auf der 10 Mann zum Beispiel irgendwo verpflichten kann oder so, sondern dass man halt nach und nach erstmal die Achsenspieler, die Ankerspieler halt eben zusammen verpflichtet hat, um halt eben ein Rückgrat zu bauen und dann eben von da an eben weiter vorgegangen ist und nach eben ja diesen Kader der Fortuna gebaut hat und da jetzt eben bei ausgekommen ist, dass man, glaube ich, irgendwie mit Hendricks als Kapitän, mit Zimbo als Co-Kapitän, mit Dominik Heinz, mit Schleusener im Mannschaftsrat und überraschenderweise mit Jordi Paulina im Mannschaftsrat, ja, auf jeden Fall einfach ein paar Ankerspieler halt eben hat, die, glaube ich, wirklich eine andere Kultur vorleben können und auch werden.
Ja, ich habe das nicht ganz so entspannt wahrgenommen, wenn ich dann mal wieder in die Fortuna-Welt eingetaucht bin. Beziehungsweise kann es sein, dass das auch noch meine Wutphase war. Es hat ja schon noch eine Weile gedauert, bis dann die Neueinkäufe kamen quasi. Also es hat schon eine Weile gedauert, bis diese Ankerspieler kamen. Aber weil du es gerade angesprochen hast, gab es auch zwischendurch irgendwann ein Zitat von Zimbo, wahrscheinlich auch in der RP zu lesen, der irgendwie sagte, ja, also hier, so, wir sind jetzt gerade dabei, wieder ein Team zu werden, und das dauert, aber das war was halt letztes Jahr nicht so da war. Ich weiß nicht, ob es explizit oder implizit gesagt hat, und hat dann aber auch gesagt, so, wir waren halt mal ein Team und deswegen haben so Leute wie Zjollis und so dann hier auch funktioniert. Das müssen wir jetzt wieder aufbauen und da sind wir auf einem guten Weg und so. Und das fand ich schon ganz gut zu lesen, dass Zimbo da, naja, zumindest optimistisch ist. Und das liest man ja an verschiedenen Stellen, auch wenn man übers Trainingslager liest, dass die Stimmung doch durchaus eine andere ist und da anscheinend ein Team heranwächst.
Wie stehen die zum Krankenschein? Das ist die entscheidende Frage.
Ich würde sagen, krass. Medizinsteck bestanden.
Trotz Krankschreibung,
ja.
Florian Kastenmeier immer noch.
Genau, Flo Kastenmeier haut nochmal einen raus für die Fortuna. Ja. Auch wenn der Abschied natürlich schmerzt, tut der eben der andere Abschied eben umso weniger weh, würde ich tatsächlich sagen.
Der wurde ja auch noch mit 1,7 Millionen sogar
ziemlich ordentlich
bezahlt. Ist nach Augsburg gegangen, das kann man auch jedem gönnen.
Ja, der will das Geld verdienen und ich muss nicht einen Ballers in God Jugendmissionar in meiner Mannschaft haben, muss ich mal so sagen. Ist okay.
Ja, also die Achse wurde benannt, die Spieler, auf die es vielleicht ankommen wird, die vorangehen sollen, aber jetzt wollen wir ja noch ein bisschen durch die Mannschaftszeile gehen, was da bisher von Sami Arabi verpflichtet wurde, wer da bisher verpflichtet wurde und wie wir das bisher so einordnen.
Ich steig mal, oder?
Ja, genau. Ich würde auch sagen, sollen wir einfach von hinten nach vorne gehen und direkt mit der Torwartposition erstmal starten?
Ich bin harter Lasse Riesbeliebe.
Ja.
Okay.
Ja. Ich glaube, das ist ein super Transfer.
Ja. Okay, also man kann das vielleicht mal kurz nennen, ne? Lasse Ries, 25 Jahre alt, ausgeliehen für ein Jahr
von 26.
Mainz 05. Kann sein, dass er jetzt auch bald schon 26 wird. Ich meine, er ist gerade 25 geworden. Ist uns auch egal, genau, weil er wahrscheinlich sowieso nur dieses eine Jahr bleiben wird. Hat in der letzten Saison und auch davor schon mal wenige Spiele für Mainz in der Bundesliga gemacht, insgesamt 6, hat ansonsten irgendwie auf dem Niveau Regionalliga gespielt, aber ist, glaube ich, jemand, der halt eben sehr, sehr viel mitbringt und sehr, sehr breit ausgebildet ist. Und Jan, du hat dir der Name vorher denn schon was gesagt? Also mir war der komplett neu vorher, aber du bist ein Believer.
Ja, also ich Ich habe den Testspielen, wo ich ihn gesehen habe, wo er auch da durchgespielt hat gegen Linz und gegen Dortmund, fand ich das einfach subjektiv von der Ausstrahlung, hat er das schon, hat man gezeigt, er weiß, was er tut, er hat eine gute Beherrschung des Strafraums gezeigt, vielleicht nicht fehlerlos, und ich fand auch sein Spiel mit dem Ball, also das, was wir natürlich auch wieder bei Florian Kastenmeier am stärksten geschätzt haben, fand ich auch sehr gut gegen zwei Mannschaften, gegen den Linz und gegen den BVB, die ihn auch beschäftigt haben. Ich kann verstehen, warum Mainz ihn nur ein Jahr ausleiht und die Praxis gibt bei der Fortuna und jetzt bei Luis Lord, der jetzt der zweite Torwart ist, der ist natürlich noch einfach, kommt von Aue, vielleicht noch nicht auf dem Niveau in einem Vereinsstruktur so gearbeitet und ist nicht so ausgebildet. Also also der Eindruck von mir, ich kann mich nur wiederholen, ist sehr, sehr positiv. Schade, dass es noch ein Jahr ist, würde ich jetzt sogar schon sagen, aber das kann sich natürlich noch ändern.
Volle Zustimmung. Mir war der Name ein Begriff, das liegt aber nur daran, dass ich manchmal Erstligaspieler kenne, weil ich so komische Managerspiele spiele. Und letztes Jahr hatte ich die ganzen Torhüter von FSV Mainz 05.
Kosten die eigentlich auch noch 60.000 Euro wie früher, oder ist das mittlerweile bei Comunio auch?
Ach so, die Spieler?
Ja.
Ich spiele nicht bei Comunio.
Ah, okay.
Ich will jetzt auch nicht hier Werbung für irgendwelche
Männer. Ja, viel wichtiger ist ja eigentlich dann, Tim, das kannst du dann ja wirklich nicht beantworten, an welcher Position in der Torwart-Hierarchie beim Mainz denn Lasse Rieks wirklich steht, weil wenn er da jetzt wirklich nur die Nummer 3 oder Nummer 4 ist, die Talentierte, dann gibt es ja vielleicht doch die Möglichkeit, dass ich das halt am Ende nochmal irgendwie verlängern könnte, dieses
Angebot bei der Fortuna. Nein, es ist ganz klar, warum die den auch für ein Jahr nur ausgeliehen haben. Es gibt ja, glaube ich, nur eine, also wenn er 30 Spiele macht, dann haben wir keine Leihgebühr gezahlt. Und dann gibt es aber die einzige Leihgebühr, die wir zahlen müssten, wäre eine Aufstiegsprämie. So. Nee, ich glaube, das ist so ein kluger Schachzug von denen. Und dann ist er wieder weg.
Und ich glaube, es ist aber auch ein kluger Schachzug von der Fortuna.
Ja.
Also.
Ja. Ja, also ihr seid auf jeden Fall Lasse Ries-Believer.
Riesianer
auch. Riesianer. Ja. Ich bin auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall auch als Luis Lord-Believer bezeichnen. Also nicht gar nicht unbedingt, wenn es jetzt um den Kampf um die Nummer 1 geht, aber ich glaube.
Praise the Lord.
Sehr gut. Also wenn es um diese Verpflichtung geht, finde ich das auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung, weil es einfach. Jemand ist, der auch viel Talent mitbringt, der auch bei einem Bundesligisten mit Werder Bremen ausgebildet wurde und der letztes Jahr eben auch schon in 10 Spielen für Aue durch dieses Stahlbad-Abstiegskampf bei einem Traditionsverein halt gegangen ist. Musste dafür für die wirklich Legende, da passt es mal, Legende Martin Mennel einspringen und hat das dann teilweise sehr, sehr gut gemacht, weswegen Mennel dann erstmal nicht zurück ins Tor kehren durfte. Dann hat er allerdings gepatzt, als der Druck wirklich richtig groß wurde in den letzten Spielen. Also der hat auf jeden Fall einiges mitgenommen. Ist aber jemand, dem man das auf jeden Fall zutrauen kann, ein Drittliga-Stammtorwart zu werden, mittelfristig, würde ich sagen. Vielleicht irgendwie auch durchaus noch ein bisschen mehr. Also dieses Talent hat er auf jeden Fall. Und ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, ob der vielleicht irgendwie mal seine Chance bekommt. Es gibt ja auf jeden Fall auch ziemlich viele Spiele. Also gerade in Beamenhorst zum Beispiel oder so, finde ich, würde sich das auf jeden Fall mal anbieten. Und ja, dann kann man noch sagen, wenn ihr sonst nichts zu dem habt, dritter Torwart, bekannter Name aus der letzten Saison, Milan Jarko, kommt vielleicht auch noch jemand Viertes hinzu. Was ich aber, wenn wir jetzt auf die Position schauen, dann auf jeden Fall aber trotzdem bemängeln würde, ist, dass mir so ein bisschen der Torwart mit Erfahrungen halt fehlt. Also da muss halt Lasse Ries in seinem noch relativ jungen Alter auf jeden Fall viel abfedern. Und wenn er halt irgendwie sofort diese Leistung bringen kann, dann muss das überhaupt kein Nachteil sein. So, ich glaube, dann kann der da halt sehr, sehr viel rausreißen. Aber es ist halt eben nicht unbedingt gegeben. Und ich glaube, da halt noch irgendwie jemanden zu haben, der vielleicht schon mal 2-3 Saison Stammtorhüter bei einem Drittligisten halt irgendwie gewesen ist oder auch bei einem Zweitligisten früher, das wäre halt nicht so schlecht, weil insgesamt blicken wir jetzt halt auf 16 Spiele kombiniert im Profifußball in unserem gesamten Torhüterteam und das ist auf jeden Fall ein Risiko.
Da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite möchte ich aber sagen, ich glaube, wir sind mittlerweile in der Liga, in der Torhüter Erfahrung sammeln. Und wir sind jetzt auf der Seite, wo solche Spieler halt Erfahrung sammeln.
Ja, du kannst ja trotzdem einen alten Haudegen, der das ja schon gemacht hat, dazu holen. So, also ich
so Klaus Tom Forde noch.
Ja. Carsten Nulle, das macht er.
Das macht Carsten Nulle.
Ich hab's letztens nachgeguckt, der ist ein Motorradtrainer.
Und Michael Ratajczak, der hat ja noch lange gespielt. Naja, egal.
So, soll man einen Haken hinter die Torwartposition machen? Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir machen mit der Linksverteidigerposition.
Es geht schnell.
Das geht.
Ich scroll kurz in die Liste.
Da gibt es im Augenblick einen hauptamtlichen Linksverteidiger. Sascha Riesch, 26 Jahre alt, kommt ablösefrei von Dynamo Dresden, hat vor, also der vorletzten Saison ist er beim Dresdner Aufstieg, Stamm-Linksverteidiger gewesen, hat das, glaube ich, ziemlich gut gemacht, war dann letzte Saison im ersten Saisondrittel auch Stamm bei Dresden, aber hat dann diesen Stammplatz verloren und geht dementsprechend jetzt eben diesen Schritt zurück. Wirkt auf mich irgendwie von allem dem, was ich jetzt so gesehen habe, wie so ein Allrounder, der jetzt irgendwie nicht die eine krasse Stärke hat, aber auf jeden Fall irgendwie einiges nach vorne anschieben kann und erstmal Solidität irgendwie verspricht.
Ich glaube, wir können ja jetzt auch anhand der Außenverteidigerposition nochmal kurz, das hatten wir jetzt gar nicht nochmal so betont, Alexander Ende will ja Raute spielen, 4-4-2, und die Schwachstelle von einem Rautenspiel ist, dass man halt auf den Außenpositionen schlechter besetzt ist, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, sprich, die beiden Außenverteidigerpositionen sind ganz schön wichtig.
Ja.
Und da ist halt die Hoffnung, was ist so, dass halt Sascha Riesch da zumindest halt die Qualität hat und auch das Tempo hat, um vorne anschieben zu können und dann auch im Zweifel den Weg nach hinten mitmachen zu müssen. Das wäre wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich diese Linksverteidigerposition auf der To-Do-Liste von Arabi ganz, ganz oben, wie die schnelle Außenverteidigung, da muss was passieren, ja. Ist vielleicht so ein Fall, wo man eben im Geiste des großen Klaus die Dynamiken des sich schließenden Transferfensters nutzen möchte. Allerdings, wenn das dann nicht klappt, wäre das schon eine große Lücke im Kader, wenn es nur Sascha Riesch ist. Ich glaube, also wenn man quasi garantiert hat, der kann 38 Spiele durchspielen, wäre das für mich okay.
Ja,
die garantiert hast du halt nicht.
Ja,
ja? Genau. Also ich glaube, von der Qualität ist es in Ordnung. Du brauchst aber halt
Backup. Ich muss aber kurz einhaken, weil Alexander Ende doch darauf besteht, dass er nicht nur auf die Raute sich reduzieren lässt quasi, und ich meine auch beim Testspiel gegen Dortmund durchaus auch anderes gesehen zu haben. Nichtsdestotrotz, auch in dem, was da in Dortmund teilweise gespielt wurde, diese AVs sind, glaube ich, bei Alexander Ende extrem wichtig, weil zentrumslastig ist es auch in einem 4-3-3 oder was auch immer dazwischendurch auf dem Feld war, weil die vorderen Reihen doch eher im Zentrum unterwegs sind und die Außenbahnen für die AVs. So, deswegen ein Linksverteidiger ist mir zu wenig, aber das, was ich von Herrn Riesch gesehen habe, hat mich überzeugt. Fand ich gut.
Also ich muss hier kurz einhaken und nichts mehr zur LV-Position sagen, sondern nur dazu, dass das bei den To-Dos steht, aber ich froh bin, dass diese To-Do-Liste aus meiner Sicht, und dazu kommen wir am Ende, nicht ellenlang ist.
Ja.
Weil als wir das letzte Mal aufgenommen haben,
gab es halt keine Spiele.
Von daher ist es auf jeden Fall, wenn da jetzt nichts Weltbewegendes mehr passiert, auf der Position eine solide Besetzung, würde ich auch so sehen.
Ja.
Und wenn wir auf die andere Seite gucken, das können wir ja vielleicht dann direkt machen, um die Klammer zu machen, da scheint dann ja, also da ist, wenn jetzt, das kommt sehr davon, ob jetzt Steven van der Sloot bleibt oder nicht, wenn er gehen sollte, müsste man da auch noch was machen. Ja. Aber wenn er bleibt und gerade mit Matthias Zimmermann einen erfahrenen, auch für die Liga hoffentlich seine mittlerweile in der zweiten Liga sehenden Schwächen kaschierenden das kann ich, das werden wir auch am Ende noch was zu sagen, kann die Liga nicht einschätzen, wie sehr das Kaschieren wirkt. Aber da sehe ich die Fortuna aktuell gut aufgestellt. Ich
glaube, ja.
Da gibt es keine, auch keine zwei Meinungen.
Ja, ich glaube, wenn Van der Sloot noch geht, muss man da auf jeden Fall auch nochmal einen Ersatz verpflichten. Ich glaube, dass uns das auch gerade gut zu Gesicht steht, dass irgendwie Zimbo und auch Tim Oberdorf, reden wir gleich bei der Innenverteidigerposition nochmal drüber, gar nicht so ganz klare Stammspieler sind und dementsprechend irgendwie auf allen Verteidigerpositionen oder vielleicht sogar auch im defensiven Mittelfeld jetzt in den ersten Saisonspielen irgendwie mal ganz, ganz gut aushelfen können und dass da irgendwie nicht sofort vielleicht irgendwelche ganz unerfahrenen Leute aus der U23 irgendwie reingeworfen werden müssen. Ja, ich glaube, Zimbo müssen wir wirklich nicht noch
doch, müssen wir ganz näher, mal kurz nicht beschreiben, nicht, was er macht.
Nicht vorstellen, aber wir können ihn auf jeden Fall kurz würdigen, ganz genau.
So. Er hat halt nicht das sinkende Schiff verlassen, wie so viele anderen und war eben ja auch der erste und fast der einzige Oberdorf, hatten wir gerade schon, der sich zur Fortuna bekannt hat und der eben ja da irgendwie wieder was gerade rücken möchte. Wahrscheinlich ist es für ihn auch der richtige Moment in der Karriere, um halt in der dritten Liga also ne, es passt, glaube ich, vieles und so, aber
nicht umziehen,
ich bin so unendlich froh, dass dieser Typ da ist, dass ich halt auch noch wirklich eine Person habe, wo ich mich so richtig dran klammern kann, wenn ich Identität suche. Der ist ja nun mittlerweile wirklich ein Fortuna durch und durch und deswegen bin ich wirklich einfach sehr, sehr froh, dass er da ist, menschlich, auch sportlich. Ich glaube, es ist in der dritten Liga sehr gut. Von seiner Erfahrung her und ja.
Wir wünschen ihm eine gute Gesundheit und viel Spaß mit den neuen Physios.
Ja, genau. Und nicht immer ins Handy nach dem Spiel.
Aber also auf jeden Fall kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist auf jeden Fall die Identifikationsfigur, die mit Sicherheit auch gebraucht wird, um ich weiß nicht, ob Die 19.000 Tickets werden mit Sicherheit auch so über den Tisch gegangen. Die Dauerkarten, aber trotzdem tut es gut.
Aber die 25.000 Trikots Zimmermann-Flock nicht.
Ja. Aber trotzdem tut es einfach gut, dass er da geblieben ist.
Und man wird sehen, wie er halt diese sehr wichtige RV-Rolle ausfüllen kann mit Hoch- und Runterrennen in seinem hohen Alter. Aber sehr, sehr gut und wichtig, dass er da ist.
Hohe Ballgewinne,
ja. Ja, ja, man muss dann nicht so weit nach hinten laufen.
Ja, und ich meine, Van der Sloot ist ja jetzt quasi auch in den sämtlichen Vorbereitungsspielen gelobt worden. Da ist die Frage, ob er, wie weit er die Versprechungen, die damals gemacht worden sind, und ich war ja, ich meine noch, dass Mislint hat auch noch erzählt, hat, dass Van der Sloot dann auch gesagt hätte, er dritte Liga wolle ja nicht, und Mislint hat immer noch so bestätigt hat, nee, also da sehe ich dich auch nicht qualitativ. Ob er diesen Schritt machen kann oder ob es dann noch eine Veränderung gibt.
Ja, es sieht auf jeden Fall im Augenblick, also ich war mir da eigentlich sicherer, dass er gehen würde. Jetzt im Augenblick, glaube ich, kann man das wahrscheinlich 50-50 sehen. Ich glaube, ganz, ganz viel wird jetzt einfach nochmal im August irgendwie in Bewegung kommen. Da ist jetzt ja irgendwie gerade so eine kurze Durchstrecke irgendwie auf dem Transfermarkt. Aber ich glaube, da wird jetzt einfach noch mal viel passieren, wenn einfach die Trainingslager der Bundesligisten auch vorbei sind und sich da die Sachen klarer herausschälen, wird das einfach dann so diesen Domino-Effekt geben. Ja. Und da wird noch was passieren überall. Aber es kann eben auch sehr, sehr gut sein, dass er bleibt. Und das wäre jetzt einfach rein sportlich für die Fortuna auf jeden Fall auch ein großer Glücksfall, weil ich glaube, gerade für dieses Endesystem, wo man halt eben schnellen Spieler auf den Außenpositionen braucht, gerade weil das eben durch das Mittelfeld nicht so perfekt abgedeckt wird, wenn man einfach das Zentrum da fokussiert, da ist es dann eher jemand, der glaube ich dann sehr, sehr gut diese Rolle, die wir Zimbo vielleicht nicht mehr in der Gänze zutrauen, da 90 Minuten auf und ab zu wetzen, der das sehr gut ausfüllen kann und vor allen Dingen jemand, der was reinbringt, was dieser Mannschaft eher noch ein bisschen fehlt. Und das ist halt Offensivstärke ganz allgemein und eben auch Offensivstärke über den Flügel. Ja. So, das sind zwei große Schwachstellen, die Mannschaft im Augenblick noch hat. Und Steven van der Sloot bringt das halt beides mit.
Und Tempo.
Tempo noch dazu, kann halt irgendwie wirklich eben auch was kreieren, kann halt einfach mit seinen starken Läufen dafür sorgen, dass er angespielt wird und das wohl wirklich auch in der Qualität, dass man ihn halt als Spielmacher auf der Rechtsaußenposition halt bezeichnen kann. Und das ist was die Fortuna in der derzeitigen Form und Verfassung eigentlich nicht verzichten kann. Und er bringt ja wirklich großes Offensivpotenzial mit, hat er jetzt, glaube ich, auch einen guten Entwicklungsschritt in den letzten beiden Jahren in Holland in der zweiten Liga genommen mit 8 Scorern vorletzte Saison und 8 Toren in der letzten Saison. Also das könnte man einfach sehr, sehr gut brauchen und das sollte man so gut wie möglich ersetzen, wenn er halt noch gehen würde.
Also ich habe einige Testspiele gesehen und immer wenn ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, was will der denn eigentlich in der dritten Liga? Also,
ja, nix, der will er ja gar nicht sein.
Ja, Problem ist halt, dass Außenverteidiger sehr begehrt sind und vielleicht sich der ein oder andere Verein das auch denkt, was will der eigentlich in der dritten Liga?
Dann müssen sie halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
Ja, genau. Aber ja, ab einem gewissen Zeitpunkt musst du halt dann auf Position auf der Satz finden. Ne?
Ja, klar.
Aber weiß ich halt nicht, ob ich das nicht auch gar nicht so schlecht finden würde, wenn man dann irgendwie von dieser Ablöse halt einfach auch noch jemanden sehr Gutes halt eben für Rechtsverteidiger holt und halt eben noch jemanden für vorne mit dazu, der jetzt im Augenblick noch nicht auf der To-Do-Liste vielleicht steht. Ist vielleicht am Ende die bessere Entscheidung, aber da wird auch in den nächsten Wochen, glaube ich, drüber zu reden sein. Und dementsprechend können wir uns dann vielleicht der Innenverteidigerposition widmen. Das könnte, glaube ich, auch eine etwas längere Diskussion werden, weil da haben wir derzeit auch, würde ich jetzt erstmal auf den ersten Blick sagen, 4 Spieler mit Stammspielerpotenzial. Es gibt dann irgendwie noch vielleicht mit Menzel, Eguli und ja auch
Noah Eguli.
Ja genau, Noah Eguli, danke. dann noch irgendwie Spieler, die da auch mal so reinstechen können, die vielleicht aber auch noch ausgeliehen werden sollen. Aber insgesamt haben wir da eigentlich 4 Spieler für 2 Positionen, die alle ihre Spielzeit bekommen sollten, alle ihre Spielzeit bekommen werden bestimmt auch. Und natürlich auch mit dem großen Sonderfall Elias Eguli. Vielleicht können wir als allererstes über den reden, weil das ist derjenige, der zumindest kurzfristig, mittelfristig, der sich wahrscheinlich ja auch eigentlich in der dritten Liga nicht sieht und vor allen Dingen auch nicht gesehen hat.
Der halt auch jetzt gerade diesen Schritt machen könnte, weil er eine ganz gute Breakout-Season quasi hatte, so, ne?
Oh, eine Breakout-Season. Ja. Also auf jeden Fall hat er den Schritt ja auch um ein Haar schon getan. Also ganz großes Scouting, muss man nochmal sagen, von unserem allseits geschätzten Christian Weber, der auf so einen Spieler aufmerksam geworden ist und ihn nach Elversberg lotsen wollte. Und dann wurde es ein bisschen mysteriös. Weil irgendwie ist der Medizincheck nicht zu allerseitiger Zufriedenheit verlaufen, aber vielmehr
kriegt man da auch nicht raus. Uli sagt ja, das lag nicht am Medizincheck.
Sondern die wollten halt jemand anderen, haben ja dann auch noch einen anderen Innenverteidiger geholt. Ja.
Aber das Interessante ist, dass so wie sich das einem ja jetzt auch in Testspielen zeigt und auf dem Papier, Eguli vielleicht sogar noch einen weiteren Anlass hätte zu wechseln, weil dass der halt total viel Spielzeit bekommt, ist nicht garantiert. Ne? Das heißt, wenn er jetzt nicht einen Verein findet in der zweiten Liga, der ihm da mehr Möglichkeiten bietet, könnte das jetzt auch eine weitere Delle sein, weil in den Testspielen Dominik Heinz als linker Innenverteidiger vom hier ansässigen Club gekommen, in dessen Stadion sich Moritz Konzerte anguckt. Der scheint ja irgendwie einer derjenigen zu sein, auf die Ende setzt. Und dann gibt es halt den jungen Felix Meiser aus Augsburg gekommen, 19 Jahre, der auf sich aufmerksam macht und der vielleicht in Kombination mit dem etwas routinierten Dominik Heinz so eine klassische alter Recke und junger, aufstrebender, ein bisschen agilerer Andribbler darstellen kann, und natürlich Tim Oberdorf gibt es auch noch. Und es ist auch gut, dass es ihn gibt. Also Elias Eguli ist nicht gesetzt. So.
Ja, finde ich schon verrückt, auch dass Oberdorf genauso wenig gesetzt ist, der jetzt irgendwie die letzten Jahre absoluter Stammspieler in unserer Innenverteidigung war. Muss man mal sehen, wie das so läuft.
Ich glaube, es hat natürlich auch viel damit zu tun, welche Bälle der Trainer jetzt irgendwie gespielt haben will aus der Innenverteidigung, dass man eigentlich immer tief aufbauen will oder wenn man halt eben nicht tief aufbaut, dass man eben als Option diesen wirklich langen Flugball dann halt eben aus der Innenverteidigung spielt, aber dass man halt eben weniger aus der Außenverteidigung raus aufbaut, sondern eben von den Innenverteidigern her. Und da spielen dann halt eben Felix Meiser, der halt, glaube ich, einfach besonders, halt einfach sehr, sehr gut ausgebildet wurde, halt einen guten Ball. Und Dominik Heinz, da ist das halt eben wirklich die ganz, ganz große Stärke. Und eben dieser lange Flugball an die Mittellinie oder hinter die Mittellinie, da wird ihm halt, glaube ich, im Kader halt kaum jemand das Wasser reichen können. So, das ist halt einfach wirklich, wirklich stark und ist halt eben auch einfach ja ganz klar halt eben als ein Ankerspieler gedacht. Bringt halt super viel Erfahrung mit rein, ist halt auch torgefährlich und so. Aber ich könnte mir trotzdem bei ihm halt auch vorstellen, dass der relativ viel rotieren wird oder auch einfach mal nicht 90 Minuten spielen wird, weil der ganze Kader hat ja eben das große Problem, dass das Tempo fehlt. Aber bei Dominik Heinz ist es einfach ganz, ganz eklatant so. Und das ist wahrscheinlich mit Abstand der langsamste Spieler in dem ganzen Kader. Und ich glaube, wir werden schon auch einfach sehr, sehr viele Spiele bestreiten oder Spielphasen, wo wir hoch stehen werden, in jedem Heimspiel. Und auch wenn wir nicht die Nummer 1 bei den Aufstiegskandidaten sind, wir sind aber in jedem Spiel in dieser Liga die Mannschaft mit dem größten Fadenkreuz auf der Stirn. So, alle Mannschaften werden sich gegen uns am meisten hinten reinstellen, weil es einfach der größte Verein ist, der kommt. Alle Mannschaften werden gegen die Fortuna sich am meisten motivieren können, ihre absolute Topleistungen abzurufen. Und die wissen auch genau, wie sehr sich halt eben diese Ende-Mannschaften halt eben auch teilweise mal die Zähne an irgendwas ausbeißen können. Und wenn du dich da halt hinten reinstellst und halt lange Bälle hinter die Ketten spielst, so, da kannst du halt gerade diesen Kader und ganz besonders Dominik Heinz halt unglaublich wehtun. Und das ist ein großes Risiko. Deswegen glaube ich halt schon, dass wir sehr, sehr schnell halt eben auch je nach Spielphase, je nach Spiel halt auch mal alle vier Innenverteidiger halt eben sehen werden und dass da eben auch alle auf ihre Spielzeit kommen werden und dass es ja auch mit Niederrhein-Pokal und so weiter da ja doch insgesamt auch viele Spiele gibt und dass es da einfach viel Arbeitsteilung geben wird. Da wird es dann auf jeden Fall eben auch diese Spiele eben für Felix Meiser geben. So, der bringt halt irgendwie 29 Spiele aus der Region Bayern mit. Das ist jetzt natürlich nicht so super viel, aber ist halt auch einfach jemand, der groß ist, einen richtig guten Aufbau hat, der schnellste von den Innenverteidigern wahrscheinlich, gute Zweikämpfe führt und so. Der hat halt eine Riesenchance, sich da einfach reinzubeißen.
Ja, und Egoli ist schon sehr, sehr schnell. Der war immer der Schnellste. Also der ist irgendwie fast 36
km/h. Den habe ich jetzt mal in Klammern, weil jetzt glaube ich... ehrlicherweise denke, dass er sich dann vielleicht, auch wenn es dann eben vielleicht nicht Bundesliga wird mit Elversberg, dass es vielleicht sowas ist oder so englische Championship oder weiß ich nicht. Also kann ich jetzt schwer einschätzen, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass da halt irgendwie noch was passieren wird und dass man dann vielleicht irgendwie einen Innenverteidiger holt, der vielleicht irgendwie nicht diesen ganz klaren Stammspieler Anspruch halt eben mitbringt, sondern dass es halt irgendwie vielleicht jemand ist, den man halt irgendwie ganz gut als vierten Innenverteidiger halt irgendwie bringen kann.
Kann sein.
Ja, aber ich sehe da schon nur, dass das aufgeht, wenn Elias Egoli noch geht. Weil ich glaube, ansonsten kommen die vier. Also klar, Felix Meiser müsste sich hinten anstellen. Ich glaube, der wird aber viel Einsatzzeit bekommen nach den Eindrücken, die ich bisher in den Testspielen von dem bekommen habe. Und die anderen drei wollen schon viel Spielzeit. Ja. Ich glaube, das ist schon, und da musst du dann natürlich im Team das gut moderieren. In dem Fall, dass natürlich Elias Egoli, daraufhin wurde der Kader gebaut, dass er nicht noch dabei ist, geht... Ist es top. Ansonsten kann da schon ein Abschied stehen, glaube ich.
Jo, Noah Egoli, wollen wir dazu noch was sagen?
Nee. Nö. Soll verliehen werden.
Ansonsten,
gut. Ja, ich glaube, über die Spieler, die dann da vielleicht mal Einsatzzeiten bekommen werden,
Menzel gibt's ja auch
noch. Reden wir dann bei, wenn es dann wirklich soweit sein sollte, mal drüber.
Amanyam Pong haben wir vorhin auch nicht erwähnt, für die rechte Seite. Ja. Gut. Mittelfeld.
Ja, Mittelfeld, da können wir dann am besten, wenn wir jetzt uns an der Raute entlang hangeln wollen als Gerüst, von zuerst auf die Sechserposition schauen. Da ist auf jeden Fall von Fortuna ja schon verlautbart worden, dass man da noch jemanden sucht, also auch jemanden, der Stammspieler sein soll, beziehungsweise dieses Potenzial, diesen Anspruch halt mitbringt. Ansonsten hat man halt eben einen Spieler halt dafür verpflichtet bisher, eben auch vor kurzem, auch nur für ein Jahr, also wirklich so ein Projekt hat man Marcel Benger geholt, 28 Jahre aus Münster. Das wird uns jetzt im Mittelfeld das ein oder andere Mal begleiten. Schon das vierte Mal, dass er mit Alexander Ende zusammenarbeiten wird. Also halt wirklich so ein richtiger Trainerspieler. Und hat halt eben ganz klare Stärken, aber halt eben auch ein ganz klares Schwächeprofil. Also ist so dieser Typ Quarterback, Ballverteiler, der halt irgendwie gerne aus der Tiefe Bälle spielt, wirklich gute Bälle spielt, halt eben vertikal nach vorne das Spiel gerne vor sich hat, aber halt eben große Probleme gegen den Ball hat und speziell, wenn er halt irgendwie überspielt wird, einfach große, große Probleme mit der Positionierung.
Ja, also gegen Dortmund hat man ihn nur ein paar Minuten gesehen, da maß ich mir noch nicht erste Eindrücke an, weil er jetzt erst kürzlich verpflichtet wurde. Bis dahin hat die Sechserposition Elias Aden bekleidet und das mehr als beeindruckend aus meiner Sicht für das Alter, was er mitbringt. Ja. Kommt aus dem eigenen Nachwuchs von der U19 und ist, so hat zumindest Ende gesagt, auch fest eingeplant, auch einige Spiele zu machen. Und generell wäre das ja auch eine schöne Überraschung, wenn man wieder mal einen Jungen aus dem Nachwuchs nach und nach in die erste Mannschaft integriert kriegt. Und das ist für mich aus der Vorbereitung auf jeden Fall der größte Kandidat dafür, ohne jetzt zu viel Druck aufzubauen.
Soll ja noch in die Schule gehen.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil wir auch bekannt dafür sind, im Verlauf einer Transferperiode immer noch zu sagen, und da wurde ja angekündigt, da kommt noch einer. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, suchen die für die offensive Außenbahn und für die linken Verteidiger jemanden, da kommt auf jeden Fall jemanden, und für die weiteren Verpflichtungen, da müssen erst Abgänge folgen. Ich glaube, sonst ist das defensive Mittelfeld mit Benger jetzt zu.
Naja, du hast ja auch dann Hendricks, der
genau, da ist ein paar zentrale
Mittelfeldspieler da. Im Zentrum. Da.
Genau.
Ja.
Ideal ist es aber nicht, ne?
Also vor allem, weil er ja irgendwie so dieser Spielertyp, der halt irgendwie Bälle abfängt und der halt irgendwie auch mal wirklich rustikal zu Werk geht, den hast du halt gar nicht. Also da bin ich mir todsicher, dass da noch jemand kommen wird, völlig egal, was passiert auf der Abgangsseite. Also halt so ein Ballabfänger und jemand, der auch gerne mal faul spielt und so weiter. Ich glaube, den braucht es halt unbedingt so. Ich glaube, wir stimmen auch alle überein, dass es vielleicht auch noch einen schnellen Mittelfeldspieler halt irgendwie bräuchte. Über die Flügel wollen wir jetzt irgendwie erst gar nicht anfangen zu reden. Aber ich glaube, bevor wir das jetzt abschließen, also kann man auch wirklich nochmal, genau das, was Tim gerade gesagt hat, wirklich nochmal herausstechen, dass halt wirklich Elias Aden, glaube ich, jede Chance hat, ja, bestimmt jetzt nicht über 38 Spiele 90 Minuten abzureißen, gerade weil es eben so Themen wie Schule gibt, gerade weil man irgendwie sehen muss, wie so ein junger Körper halt eben mit diesen Belastungen halt eben zurechtkommt. Aber das ist ja eben auch, glaube ich, sehr typisch in der dritten Liga, dass es halt einfach mal Spieler gibt, die halt immer mal Pausen bekommen, aber dann irgendwie wieder für eine Zeit einfach reingeworfen werden. Und der bringt halt wirklich eine Riesenmenge mit so, und genau, ist halt, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch alle relativ einig, ja, irgendwie so ein Kandidat dafür, halt eben auch so eine richtige Breakout-Season halt irgendwie zu spielen und uns eben ganz, ganz viel Freude zu bereiten. Und auf den sind wir, glaube ich, sehr gespannt einfach, ja.
Ja. Und wenn es nicht mit 17 ist, dann ist auch mit 18 oder 19 noch okay.
Ob er dann noch da ist.
Ich meine, es gibt dann noch zwei weitere Münsteraner, die man hier erwähnen kann auf der 8, die auch schon in den Testspielen, wenn man das Dortmund-Spiel jetzt vielleicht auch als Indiz, was Ende so sieht an Stammelf, zunächst einmal zum jetzigen Standpunkt, dann ist das der gegen Mannheim rot gesperrte und uns natürlich bekannte Kapitän Jorrit Hendricks, der von Münster kommt, und Yassin Bouchama. Ein bisschen jünger, aber auch im ähnlichen Achterprofil, würde ich denken. Beiden geht so ein bisschen das Tempo ab, würde ich glauben. Und was mir bei allen eine Frage aufwirft, insbesondere auch bei Miguel Gonsalves, den man noch erwähnen kann, ist, also wie drehen die eigentlich auf? Also wie wird da eigentlich der Ball verteilt? Den Pass aus der Verteidigungskette ins Mittelfeld, den sehe ich. Wie es dann aber weitergeht, quasi lässt man auf außen abtropfen und versucht so weiterzumachen, das sehe ich noch nicht.
Also weil du es nicht im Testspiel gesehen hast? Nee, oder weil du den Spielern
das... Ich das weniger im Testspiel gesehen habe, da war es... also gut gesehen habe. Das muss man noch gucken, glaube ich. Mhm. Das wüsste ich jetzt... wenn die mit dem Gesicht zum Tor eh den Ball haben, dann ist das okay. Aber das ist halt auch nicht die Leistung von Profispieler. Sondern das Interessante ist, was ist mit den Bällen, die man im Rücken zum Gegner bekommt.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil oft haben es halt, glaube ich, die Ende-Mannschaften halt in den letzten Jahren geschafft, dass man das halt eben über das Positionsspiel halt hinbekommen hat. Halt eben die immer halt jemanden frei zu bekommen, sodass dann halt eben die, so eine nicht ganz so saubere Ballverarbeitung halt da irgendwie nicht das große Problem ist. Allerdings ist es dann halt oft zum Ende der Saison hin irgendwie ganz gut decrypted worden von den Gegnern, sodass man halt gesehen hat, dass wenn man wirklich mit einer aggressiven Manndeckung halt dagegen spielt, dass halt Ende-Mannschaften halt große, große Probleme bekommen so, und dass es dann auf einmal überhaupt nicht mehr funktioniert hat und dass dann diese Ende-Mannschaften halt einen Plan B gebraucht haben, den Ende halt in der letzten Saison ja halt eben nicht gehabt hat, vor allem bei Münster halt eben nicht gehabt hat und wo es jetzt einfach darum gehen wird, den dieses Jahr bei der Fortuna halt zu entwickeln. Aber trotzdem muss eben auch erstmal dieses gute Positionsspiel halt erarbeitet werden. Das ist sicherlich bei einer Mannschaft, die komplett neu zusammengestellt wird, nochmal schwieriger, als das bei den letzten Mannschaften der Fall gewesen ist. Aber das ist trotzdem auch was, wo wir, glaube ich, darauf setzen können, dass das Ende da halt irgendwie erstmal relativ gut ist. Und ich glaube, gerade Jurid Hendricks ist da halt jemand, der da auch unglaublich weiterhelfen wird, weil für die dritte Liga ist das halt jemand, der wirklich auch ein Unterschiedsspieler sein kann, meiner Meinung nach, weil er halt einen richtig guten Fuß hat, irgendwie alles mitbringt, um da halt wirklich auch guten Ball verteilen zu können, um vorne mit reinstoßen zu können, um torgefährlich zu sein, um halt irgendwie auch mal Flugbälle verteilen zu können. Und ist halt irgendwie auch erst 31, das war mir nicht so ganz klar. Bei Yassin Bucama bin ich ein bisschen skeptischer erstmal, auch warum irgendwie so viele Drittliga-Vereine irgendwie nach dem geschaut haben. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz klar gesehen, wo da halt so die großen Stärken sind, aber auf jeden Fall auch jemand, der einfach dieses Ende, diesen Ende-Fußball halt einfach verinnerlicht hat und, glaube ich, einfach eine gute Intensität mit reinbringt, auch wenn er einfach nicht den großen offensiven Output hat, aber einfach auch, glaube ich, sehr verlässlich und solide halt eben ist und, ja, und wahrscheinlich auch irgendwie erstmal Stammspieler sein sollte. Ich glaube, Jan hat jetzt irgendwie Miguel González da schon angesprochen, der aus der Regionalliga von Homburg kommt. Das ist wahrscheinlich jemand, der vor allen Dingen auch erstmal eher so einen Projektstatus irgendwie hat.
Genau, ich glaube, was man sich da anschauen konnte, so bei AC Football zum Beispiel, dass der, da war es dann sehr positiv gewendet, dass er sich auf die Außenpositionen ausrückt oder dass er halt sich inzwischen die Kette im Aufbau hineinfallen lässt. Das kann man positiv sehen. Das hat aber eben, was ich das eben auch meinte, für mich immer den Verdacht, dass man da auch dem Druck des Gegners ausweicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was über die Saison gesehen eben nicht reicht. Wo wir aber eben auch zum Beispiel bei Jermaine Konsbruch fragen, wie, also der ist sicherlich gut für den Kader. Wie viel erwartet ihr von dem?
Ich war erstmal überrascht, dass der erst 24 ist, weil den Namen kenne ich schon irgendwie sehr lange. Naja, hat Zweitliga-Erfahrung. So.
Also soll angeblich aus der zweiten Reihe schießen können, das finde ich ja gut.
Ja, also das kann er glaube ich wirklich. Also ist, glaube ich, jemand, dem man durchaus schon auch mehr zutrauen kann. Ich glaube, der hat auf jeden Fall auch immer Phasen, wo der jetzt auf jeden Fall auch in der zweiten Liga jetzt kein richtiger Leistungsträger gewesen ist, aber bestimmt auch kein Mitläufer, der da auch einfach Stammspieler gewesen ist und irgendwie auch durchaus was reingebracht hat, irgendwie für Fürth, für Bielefeld. Ich bin nur nicht jetzt so das allergrößte Freund irgendwie von diesem Spielertyp, weil es halt einfach auch jemand ist, der jetzt nicht das beste Passspiel hat und eben auch nicht so wahnsinnig schnell ist, sondern halt einfach eher so ein Balltreiber ist, also so vom Spielertyp so jemand in Richtung Kuba Piotrowski. Das sind so Spieler, die ich nicht so gut finde, aber ich glaube, wenn der, also dass der auf jeden Fall das Potenzial hat, sich da auch einen Stammplatz zu erkämpfen. Also nicht, dass ich davon ausgehe, aber das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und die Saison ist halt eben auch wirklich lang, also da kann der halt wirklich, glaube ich, auch noch ein richtig guter Faktor werden. Ich bei dem auch zusätzlich noch sehr, sehr positiv finde, wo ich aufgemerkt habe in der Vorbereitung, ist, dass der halt letztes Jahr bei Fürth halt teilweise gar nicht mehr im Kader war und dann eben auf eigenen Wunsch in der Regionalligamannschaft, in der zweiten Mannschaft von Fürth halt gespielt hat. Und das ist wie so eine Mentalität, die mir erstmal gefällt. Das ist nur so ein Detail, aber wo ich auch denke, von solchen Leuten hatten wir letztes Jahr zu wenig. Leute, die halt gesagt haben, ja, okay, ich sitze hier nur auf der Tribüne, aber scheiß drauf, ich will auf jeden Fall im Spielrhythmus bleiben und dann bricht mir halt keiner aus der Krone, wenn ich jetzt halt eben Regionalliga zocke. Finde ich gut.
Also ist ja auch echt die große Frage. Jorrit Hendricks, eben schon mal angesprochen, wird ja im ersten Spiel rot gesperrt fehlen. Ob der nicht direkt beim ersten Spiel von Anfang
an gespielt hat? Naja, aber der hat doch auch gegen Dortmund von Anfang an gespielt und er hatte gegen Dortmund schon auch eine sehr gute Rolle in dem Pressing, was die da an vorderster Front in einer Dreierkonstellation mit Hortmann und Schleusener gespielt haben. Konsbruch war der Dritte, der im Pressing war und auch im Gegenpressing und da.
Ja, aber das ist vielleicht keine Position, die er jetzt unbedingt spielen wird, wenn er auf 8 spielt.
Wo hat er denn gespielt, deiner Meinung nach, vorher?
Der hat in der Spitze gespielt, offensichtlich Mittelfeld.
Nee. Der ist immer wieder nach hinten, das ist immer wieder durch. Ja, das ist
halt 4-4-2. Der hat gerade wieder das 4-3-3. Im Anlaufen hat er den vorderen gespielt.
Sieht
er
nicht, genau, im Anlaufen
ist er nach vorne gegangen. Wenn Hendricks nicht spielt.
Das ist nicht Position. Weiß ich nicht.
Und dafür hat man halt jetzt Robert Förster geholt für die Position.
Hä? Philipp Förster.
Wer ist Robert Förster?
Robert Förster ist der Sprinter von Kim Gierasch. Scheiße. Da ist die Tour de France noch zu sehr in den Köpfen, genau.
Okay, also du meinst, Kotzbruch wird dann weiter im Pressing
aktiv sein. Doch, ich glaube, wenn er die Position spielt, aber wenn er Jorrit Hendricks ersetzen soll,
ja, das weiß ich nicht, ob er den ersetzen sollen wird, aber man kann so oder so, weil das werden wir dann sehen, trotzdem festhalten, ich fand sein Pressing gut und auch das Gegenpressing generell von der Mannschaft ziemlich gut, bei Ballverlust sehr schnell und da ist er mir schon positiv aufgefallen, wenn die Frage was erwartest du von dem, fand ich sehr gut gegen den Ball.
Ja, wir haben es jetzt gerade schon angedeutet kurz. Wenn wir über die Position der 10 sprechen, gibt es da seit heute einen neuen Mann, der auch ziemlich klar mit dem Wunsch wohl kommen wird, hier Stammspieler zu werden. Philipp Förster. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der von Karlsruhe oder von Darmstadt kommt. Dann war er vorher bei Darmstadt. Bringt die Erfahrung von einigen Erstliga- und auch vielen Zweitligaspielen mit. Und ist halt eben wirklich so ein ganz klarer Zehner, bringt halt das für die Fortuna, was, glaube ich, der Mannschaft auch immer noch nach seiner Ankunft fehlt, nämlich einfach diese Möglichkeit, halt mal einen gefährlichen Pass zu spielen oder halt eben auch mal ein Tor zu schießen. So, da gibt es einfach im Mittelfeld einfach noch zu wenig. Aber immerhin wird das jetzt damit auf der Zehnerposition erstmal ganz gut ausgefüllt. Ich finde sehr positiv, dass das jemand ist, der richtig gute Standards schießen kann. Das haben wir auf jeden Fall im Kader noch gebraucht. Was allerdings halt irgendwie auch ein bisschen fragwürdig ist bei allem Talent, was er halt mitbringt, was auch sicherlich ein Talent ist, das nicht unbedingt in der dritten Liga versauern müsste mit 31 Jahren, ist dass er halt einfach auch nicht der Schnellste ist und sich da halt eben bei seinen Teamkollegen und eben besonders bei seinen Mittelfeldkollegen halt eben einreiht und dass man halt eben außerdem hört, dass er halt irgendwie bei seinen vorangegangenen Stationen irgendwie sowohl bei den Fans jeweils nicht so beliebt war, als auch irgendwie in der Kabine nicht so beliebt war, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf.
Es gibt, ich habe früher viel American Football geguckt und dann auch den Draft mehr angeguckt, also wo die jungen Talente aus dem College genommen werden. Und ich habe mir immer gefragt, was sich wohl die Familien der Gedrafteten fragen, wenn dann halt so bei den Charakter, also bei den Eigenschaften des Spielers irgendwie so Personality Issues einfach im
nationalen so steht Fernsehen
dann, ja. steht dann da fett drauf. Und ich denke, will man das lesen? Keine Ahnung. Schon hart. Ja, hoffen wir mal, dass das bei Philipp Robert Förster sich einpendelt und dass er da seinen Platz findet.
Und dass der schon entstandene Teamgeist das sehr gut abfedern kann.
Genau.
Ja.
Kilian Saug. Auch ein brillanter Transfer von Herrn Mislintat.
Hat einen guten Eindruck gemacht auf mich.
Ja.
Auch gegen den Ball. Also, wenn man so liest, ist er ja, also, ist er ja halt offensiv unfassbar talentiert, aber halt gegen den Ball einfach völlig unspielbar.
Das ist auch gutlos, was er da teilweise macht. Also, das ist ja wirklich ja, dann.
Er bleibt halt dran. Das ist ja, schon okay. Ja. Also, ich finde schon sehr viel Energie und sehr viel dranbleiben. Und das gilt eigentlich für die ganze Mannschaft auch nach Ballverlust und so. Der wurstelt sich da durch.
Ja, wir haben jetzt mittlerweile heute den 28.07. Ich habe mir hier noch fett angemacht. Hat am 21.06. gab es noch den Artikel, dass er noch gehen soll.
Ja.
Aber ich glaube, wahrscheinlich ja. wird man jetzt mit ihm planen.
Ja, das Argument sein, ist ja auch kein sportliches gegen ihn zwingend. Ja. Also schon auch, weil er halt nicht die Rolle spielen wird, die sein Gehalt, wie man so liest, eigentlich begründen müsste. Also wenn er halt irgendwie ein Drittel verdienen würde, dann wäre es, glaube ich, schon okay, im Körper zu haben. Aber das ist diese, dass das Sven Mislintat Leute mit Geld zuschmeißt, auch das hätte man vorher wissen können
übrigens. Und ich glaube, und auch das sportliche Argument ist auf jeden Fall noch eins, ne? Also man muss jetzt mal abwarten, wie er sich jetzt wirklich im Liga-Betrieb halt präsentiert, aber das, was wir bisher von ihm gesehen haben, das sah ja wirklich so aus, als ob er halt eben auf Profi-Level halt einfach nicht spielbar ist, sozusagen, weil er einfach eben gewisse grundsätzliche Sachen halt eben überhaupt noch gar nicht mitbringt. So. Und da muss er jetzt einfach halt diesen nächsten Entwicklungsschritt gehen und hat da wahrscheinlich jetzt auch in Anführungsstrichen das Glück, dass sich halt eben sein Konkurrent für die Position mit Hamza Anhari, der ja auch in der Vorbereitung mal wieder sehr, sehr vielversprechend ausgesehen hat, ein weiteres Mal verletzt hat und dementsprechend halt eben dieser Kaderplatz eben frei geworden ist.
Den aber vielleicht Anas Slimani einnimmt.
Ja,
der auch einen guten
Eindruck. Auf der 10.
Der ist eher so auf den Flügel ausgewichen.
Genau,
Genau,
und das ist doch einfach, glaube ich, das, was man da irgendwie ganz klar hervorheben muss. So, das ist halt der eine Spieler, den man halt im Augenblick hat.
Der auf den Flügel ausweichen kann.
Ja, oder der halt ein Flügelspieler ist und der halt einfach das Potenzial hat auf dem Flügel.
Aber
ich meine, es fehlt ganz klar Tempo. Uns fehlen Spieler, die mal 1-1 auf dem Flügel gewinnen können. Und Slimani hat noch kein Profispiel gemacht, aber wir müssen jetzt schon, wenn jetzt nicht noch schnell Leute verpflichtet werden, müssen wir halt diese Hoffnung in ihn jetzt schon setzen, weil es einfach sonst niemanden gibt, der das 1-1 auf dem Flügel
das
gewinnen kann.
Jetzt halt noch einen Mord auf.
Vor Mannheim meine ich jetzt.
Ja, okay, vor Mannheim, ja.
Ja, aber auf jeden Fall auch jemand, glaube ich, nach Elias Aden irgendwie der Jugendspieler, auf den man eben auch wirklich Hoffnung setzen kann, dass der halt Spielminuten und vielleicht auch gar nicht so geringe bekommen wird und das eben im Augenblick vor allem auch deswegen, weil halt das, was er kann in diesem Kader niemand sonst.
Ja, aber auch, weil er abgeliefert hat bisher. Nicht nur, weil er keine Konkurrenz hat.
Vielleicht ergänzt sich das ganz gut.
Ja. Herr Förster, werden wir sehen.
Werden wir sehen.
Jetzt nicht so im Kopf von den Karlsruher Spielen letztes Jahr oder so.
Nee. Ein weiterer Spieler, für den man Ablöse bezahlt hat, letzte Saison noch. Jordi Paulina hat noch nicht so.
Kommen wir noch zu Lukas?
Axley, den habe ich auch im Sturm verarbeitet. Okay, aber vielleicht können wir über diese Stürmer, da scheinen sich ja Erik Hottmann und Fabian Schleusner irgendwie klar als die beiden Spieler herauszukristallisieren, die sowohl Sami Arabi bei der Verpflichtung als Stammspieler für das 4-4-2 sich überlegt hat, als auch Alexander Ende, die sich auf dem Papier und hoffentlich auch darüber hinaus einfach sehr, sehr gut
ergänzen. Sehr, sehr gut lesen auch. Also klingt ja wirklich erstmal nach einem sehr guten Sturm und fast nach einem Transfer-Coup, zumindest mit Schleusener. Bei Hottmann hat man immerhin 300.000 Euro Ablöse gezahlt. Das ist ordentlich Kohle. Aber es klingt nach einem sehr guten Sturm.
Ja, aber der hat auch einfach letzte Saison 18 Scorer gemacht, ne?
Ja.
Hotman. Also 18.
Ja, also es ist
ja, schon und überall. Hat halt diese große Qualität, dass er halt ein unglaublich guter Anläufer ist, dass er halt arbeitet wie ein Verrückter und dass er halt eben derjenige gewesen ist bei Jahn Regensburg, der halt das Pressing ausgelöst hat, der halt ein richtig gutes Gegenpressing hat. Und ich glaube, das ist irgendwie einer von diesen Spielern, die vielleicht irgendwie in der Kabine nicht zu den 3-4 Führungsspielern gehören, die halt sofort den Mund aufmachen, aber der halt einfach, wie wir das ja irgendwie auch von früheren Führungsspielern, wie zum Beispiel Lumpi Lambertz kennen, der ja auch in der Kabine nicht den Mund aufgemacht hat, vor allem in den ersten Jahren nicht, sondern der einfach dadurch Führungsspieler gewesen ist, dass er halt gearbeitet hat wie ein Besessener. Und so jemand ist das. Und der hat halt eben auch schon einen gewissen Status. Und wenn jemand mit so einem Status halt in der Kabine so arbeitet, kann das halt für eine Mannschaft nur unglaublich zuträglich sein. So. Also ja, und der wird halt eben ergänzt mit Fabian Schleusner, der schon 34 ist, so, aber eben halt auch als Fitness-Freak, glaube ich, so ein bisschen gilt, der absolut topfit sein soll, der eben eine unglaublich professionelle Einstellung haben soll, weswegen ich mir da überhaupt keine Gedanken mache, dass der halt eben in diesen 2 Jahren hier noch auf Top-Niveau spielen wird. Der halt einfach super viel mitbringt. Also ein super gutes Gefühl für Räume halt eben hat, der total handlungsschnell im Strafraum ist, um da halt eben abschließen zu können und eben super gute Tiefenläufe mitbringt. Also ich glaube, wenn der vernünftig gefüttert wird, und da habe ich jetzt heute, nachdem wir Förster verpflichtet haben, schon etwas weniger Zweifel daran, ist das halt für mich jemand, der halt das Potenzial hat, 20 Tore zu schießen in der dritten Liga. So. Und das ist halt super, dass wir so einen haben.
Und muss halt sagen, Hotman ist halt nicht nur der Anläufer, sondern auch der, der den langen Ball bekommt oder den Chipball bekommt aus der Verteidigerreihe oder aus dem Mittelfeld und eben Räume schafft für Schleusner. Da werden wir sehen, wie das sich ergibt. Die anderen haben eher Rollen. Jordi Paulina hatte ich jetzt im Einstieg schon genannt. Sicherlich von dem, was man bei der Verpflichtung hörte, eine große Enttäuschung bisher, dass er es nicht geschafft hat, irgendwie ganz offensichtlich das Vertrauen des Trainers größer auf sich zu ziehen. Hat aber natürlich jetzt mit Hoffmann und Schleusner auch sehr große Konkurrenz vor sich. Und Lukas Eixler sehe ich auch eher als Rollenspieler, der zwischen den hängende Spitze, Sturm spielen soll, eventuell situativ eingebracht werden kann, um halt vielleicht den Gegner vor neue Herausforderungen zu stellen. Aber jetzt niemand ist, von dem ich jetzt glaube, dass er 25 Spiele macht.
Nein, aber der durchaus auch auf dem Flügel, den ich durchaus mir auf dem Flügel auch vorstellen kann.
Ja, aber irgendwie auch jemand, wo ich jetzt irgendwie auch gerade nicht so die Fantasie habe, nee, dass der halt wirklich irgendwie mehr sein wird als ein Rollenspieler, weil er irgendwie auch einfach vor 3 Jahren schon in der dritten Liga gespielt hat und jetzt irgendwie dann danach 3 Jahre Regionalliga Nordost gespielt hat und da irgendwie jetzt auch zumindest nicht die Statistiken hat, die irgendwie nach einem Durchbruch klingen und jetzt glaube ich auch bei den Vorbereitungsspielen jetzt irgendwie eher nicht so ausgesehen hat als
Lissister, ne?
Ja, aber
sehr schön.
Aber ich habe insgesamt, wird er, glaube ich, die Stammspieler da irgendwie erstmal nicht challengen können.
Das ist ja auch in Ordnung, ne?
Geht ja auch für. Ja, es ist auf jeden Fall in Ordnung, aber ich glaube, wenn man irgendwie jetzt Paulina dazu nimmt und der halt eben nicht diesen Schritt macht, den man sich bei ihm halt irgendwie erhofft hat, glaube ich, im letzten Winter, dann fehlt mir da im Sturm auf jeden Fall ganz klar die Qualität. Mir fehlt auf jeden Fall. So
oder
so.
Hinter Hotman und Schleusner, meinst du?
Ja.
Okay, ja.
In der Breite, weil es einfach, ja. Ne, wenn sich da jemand verletzt, ist das halt ganz, also dann ist es auf jeden Fall ganz, ganz schnell, wenn sich einer von den beiden verletzt, kein Sturm, mit dem man halt oben mitspielen kann, so. Und von daher fehlt mir da halt irgendwie noch ein bisschen Qualität einfach in der Breite. Mir fehlt ganz klar halt so dieser Spielertyp, den eigentlich fast alle Drittliga-Mannschaften haben, nämlich so ein richtiger Schrank, der halt irgendwie 1,95 groß ist, der richtig breit ist. Den haben eben viele Mannschaften. Das ist halt bei Fortuna halt nicht so. Die sind alle irgendwie, glaube ich, so. Ich glaube, Eixler ist 1,91, ist aber eben halt nicht dieser Typ Schrank, der halt einen Ball festmacht. Nee. Und die anderen sind alle so 1,86, 1,87 eben. Auch ein Paulina ist halt jemand, der ja auch irgendwie nicht so ein klarer Mittelstürmer ist, sondern halt eher jemand, der halt dem Ball entgegengeht, der den Ball in den Fuß bekommen muss und dann irgendwie auch so ein bisschen kreativ, dynamisch halt irgendwie sein will. Also ich glaube, ich hätte gerne noch diesen
Tangent. Diesen Collar.
Ja, aber ich meine, das falls man es ja irgendwie halt schafft, Ende, vielleicht also irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe jetzt irgendwie auch Gerüchte gehört, dass man irgendwie Mattia Quialatito, irgendwie der Fünfte ist, noch verleihen will, wenn man dann irgendwie es schaffen sollte, halt irgendwie noch Transfereinnahmen zu generieren, kann ich mir vorstellen, dass man da eben auch nochmal tätig wird.
Ja, aber es passt ja auch zum Ende Fußball, dass man sehr viel, sehr, sehr spielerisch lösen möchte, dass man jetzt nicht den Fokus auf einen Spieler legt, der die Flanken empfängt.
Also ich bin auf jeden Fall jetzt, nachdem wir mit den Spielern durch sind und du nochmal eben gesagt hast, dass du jetzt noch gespannter bist auf Schleusener, wo Philipp Förster da ist, um ihn zu füttern, da würde mich jetzt wirklich brennend interessieren, wenn er in der Kabine unbeliebt war, wie das Verhältnis in Karlsruhe zwischen den beiden war. Aber das werden wir jetzt nicht aufdecken können.
Nee. Das nicht, aber ich glaube, wir haben ja auch jetzt in dem Segment auch schon die Lücken benannt, insgesamt den Kader auch, glaube ich, bewertet. Ich glaube, brauchen wir jetzt gar nicht mehr so ein...
Ja, bewerten ist schwierig, ne? Also,
genau,
Also, wir können unser Gefühl dazu sagen,
wir aber... Wir wissen nicht, wo wir stehen.
Ne. Wir wissen also ja. auch nicht, weil wir den Kontext der Liga nicht gut einschätzen.
Ja,
nicht
genau.
Nicht, ja. Und darüber können wir ja jetzt reden, aber ansonsten würde ich sagen, also es macht... Man weiß, was sich Arabi vielleicht selber am Ende dabei gedacht haben. Das ist schon mal gut.
Das wirkt ja schon nach Hand und Fuß so.
Ja, man, ja. Genau. Ne? Was sich dabei gedacht haben, so haben wir uns letzten Sommer aber auch gedacht. und dann fehlten aber halt auch hier das Tempo auf den Außen, ist halt ein Problem. Ja. Das muss man klar sagen. Und dass man halt überlegen muss, wie man, also zumindest in der Spiel, ich gesehen habe, gegen Linz und gegen Dortmund, weil jetzt die Fortuna nicht die Mannschaft, die da groß den Ballbesitz hatte, das, wie du das dann meintest, das wird man jetzt wahrscheinlich in der Liga ein bisschen anders sehen.
Aber auch ich glaube, das gab schon immer mal Phasen.
Würde ja, ich auch sagen. Also,
die konnten Phasen sind aber Phasen und nicht von wegen der Gegner stellt sich rein. Du musst halt das, also das ist glaube ich etwas, was man auch bei Testspielen ganz schlecht sehen will, weil beide Mannschaften ein Interesse haben, Sachen auszuprobieren und deshalb gibt es Phasen. Aber ich würde jetzt denken, das muss man halt dann gucken und was mir sehr schwer fällt, um jetzt die Leistungsfähigkeit der Fortuna noch besser einschätzen zu können, ist einfach, ich habe es eben schon gesagt, ich kann halt die Leistungsfähigkeit dieser Liga nicht einschätzen. So, das, ich habe keine dritte Liga geguckt, ich habe das länger nicht mehr eng verfolgt, was darauf ankommt. Für mich ist es immer so, in meinem Hinterkopf ist es halt so eine zweite Liga light. Also es ist nicht der Unterschied zwischen der zweiten und dritten Liga ist nicht so groß wie zwischen der zweiten und der ersten Bundesliga. Zum Beispiel.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß aber in meiner Vorstellung, ne? Also deshalb zweite Bundesliga light. Ja.
Also ich habe auch schon in Artikeln gelesen, dass das mit dem Tempo in der dritten Liga einfach gar nicht so relevant ist, wie es in der zweiten ist und so, weil keine super schnellen, tollen Flügelspieler unterwegs sind in der dritten Liga.
Das
so.
Alles
so dachte ich, ja, okay.
Aber wie groß ist der Unterschied?
Ja, ne? Und wie viel, so, das sind alles Sachen. Ja, also ich fand es schon interessant, so ein bisschen mehr Ende-Sachen zu sehen, auch im Testspiel.
Ja.
So, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch über den Fußball reden wollen oder ihn dann einfach bewerten, wenn er passiert in Pflichtspielen müsste also
ja ich glaube wir können ja schon noch mal so ganz grob irgendwie nennen, was so die Idee bei diesem Endfußball ist, dass halt einfach das aggressive Draufgehen, irgendwie das Pressing, das Gegenpressing halt einen ganz hohen Wert hat, dass irgendwie man dadurch halt irgendwie auch viel Offensive generieren will, dass man irgendwie von hinten, also dass man einfach, wenn man halt den Ball hat, einfach sehr sehr gerne von hinten aufbauen will, dass man durchs Zentrum spielen will, dass man halt vermehrt einfach die Flügel halt auch einfach mehr oder weniger frei lässt und dass man halt idealerweise den Gegner damit halt irgendwie so ein bisschen rauslockt und dann halt eben in die Tiefe hinter dem Gegner, der sich halt so ein bisschen rauslocken lässt, den Ball vertikal in die Tiefe spielt. So, das ist das, wie, glaube ich, Alexander Ende idealtypisch halt irgendwie einen Angriff spielen und abgeschlossen haben will. So, aber was passiert halt irgendwie, wenn, wenn der Gegner sich halt darauf einstellt und eben auch das Zentrum verdichtet und irgendwie dann mit dieser aggressiven Manndeckung eben halt irgendwie da gegen reagiert und halt beständig halt eben dann selber vielleicht die Fortuna halt hinten rauslockt und eben Bälle in die Tiefe spielt. So, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Risiko, gerade halt eben auch bei Mannschaften, die halt diese Skills mit schnellen Spielern auf dem Flügel halt
aber bringen. Aber die gibt's ja nicht.
Die gibt's gar nicht. Und da fallen mir halt zwei Mannschaften sofort ein, die sowas halt safe haben. Das sind die zweiten Mannschaften, weil die super talentierte genau diese Leute haben, die zwar natürlich insgesamt noch nicht fertig ausgebildet sind, aber die sowas halt einfach normalerweise super zuverlässig halt haben und auch die Spieler, die dann für die eingewechselt werden, haben das auch wieder. Das heißt, bei diesen beiden Heimspielen am zweiten und dritten Spieltag gegen Stuttgart und gegen Hoffenheim 2 werden wir genau auf dieses Problem halt stoßen, auf Mannschaften, die sich wahrscheinlich hinten reinstellen werden und genau wissen werden, Fortuna hat diesen Druck, jetzt die ersten beiden Spiele vor ausverkauftem Haus, nicht vor ausverkauftem Haus, aber vor Heimkulisse halt eben zu machen, diesen Druck gut in der Liga ankommen zu müssen. Und das ist genau das, was diese zweiten Mannschaften oft halt eben gut hinbekommen und deswegen die auch immer mal wieder es halt schaffen, auch gegen Spitzenmannschaften in der dritten Liga halt so richtige Kantersiege halt zu erreichen, weil die eben diese Mannschaften, gerade wenn die halt diesen hohen Erfolgsdruck haben, einfach oft mit ihren Skillspielern gnadenlos auskontern können.
Das werden die hoffentlich auf dem Schirm haben. Ich wollte noch kurz zum Fußball sagen, so ein Schlüsselmoment für mich war im BVB-Spiel. Ich habe mir ein paar Szenen auch so mehrfach angeschaut. Im Ballbesitz Fortuna schreit irgendwann Alexander Ende nochmal wieder nach links, weil die ganze Mannschaft, das ganze Zentrum ist nach links gerückt und man spielt sich da auf links die Bälle hin und her. Und dass man da auch versucht, in der Situation zu bleiben und eben die ganze gegnerische Mannschaft auch darüber zu ziehen und da immer wieder Anspielstationen sucht und nicht den Ball verliert.
Ja, wir haben jetzt natürlich alle die ganz große Frage, wie Fortuna als Absteiger halt eben in dieser dritten Liga ankommen wird und wie sie da irgendwie performen werden. Oft hat das ja, glaube ich, wenn halt eben so große Traditionsvereine abgestiegen sind, eher länger gedauert, bis sie halt irgendwie letztendlich dann wieder im Zweitligafußball angekommen sind, oder?
Ja, ich habe es mir mal angeschaut für jetzt ein paar exemplarische. Also ich meine, MSV ist immer noch in der dritten Liga. Die waren sogar mal in der vierten zwischendurch. Also die sind natürlich, diese ganzen Vereine sind nicht 1:1 zu vergleichen mit der Fortuna. Braunschweig ist zuletzt direkt wieder aufgestiegen, war aber vorher auch mal 2 Jahre in der dritten Liga und wäre davon einmal auch fast abgestiegen, also ist auf einem sehr schlechten Tabellenplatz geendet. Lautern war 4 Jahre in der dritten Liga, die hatten ja auch noch diese ganzen Insolvenz und dann den Investoreinstieg und so. Dresden war zuletzt 3 Jahre lang in der dritten Liga und Bielefeld ist ja mehrfach hoch und runter und so und ist auch 2 Saisons jetzt am Stück in der dritten Liga gewesen, bevor sie wieder hochgekommen sind, sind aber auch beim ersten Mal in der ersten Drittligasaison auch fast durchgereicht worden. Das heißt für mich so ein bisschen, also diese größeren Traditionsvereine haben es zu größeren Teilen auch geschafft, wieder in der zweiten Liga anzukommen. Natürlich ist es nicht 1:1 vergleichbar von woher man kommt, wie der Verein aufgestellt ist, ob man eher auf Zweitliga-Fußball eingestellt ist oder die ganze Zeit hoch hinaus will und die Strukturen größer wachsen als der Verein an sich und so. Deswegen ist es nicht alles komplett vergleichbar, aber es hat mir eigentlich mehr Hoffnung gemacht, als ich dachte, als ich mir diese Statistik rausgeguckt habe, im Sinne von, wenn man da Sachen richtig macht, dann kann man sogar eine Saison verkacken und trotzdem löst sich der Verein nicht unbedingt sofort auf. So, man sollte nicht in die vierte Liga absteigen. Ich glaube, dann
Das ist klar.
Dann wird's noch eine Weile länger dauern, dann können wir zwar wieder im Flinger ruhig spielen, aber ja, ansonsten fand ich diese Ausgangslage irgendwie ein bisschen optimistisch stimmender als gedacht, auch wenn nicht viele sofort wieder hochgehen. Also auch da muss man die Erwartungshaltung vielleicht dämpfen. Aber die gute Nachricht ist, auch wenn man nicht sofort hochgeht, heißt das nicht, dass man für immer in der Versenkung verschwindet.
Aber trotzdem gibt's ja in der dritten Liga jetzt nicht sowas wie den Dino, der da irgendwie seit 30 Jahren in dieser Liga rumhängt. Also dieses ist ja schon eine Liga, die man unbedingt wieder verlassen will, um nicht möglicherweise irgendwann mal abzuschmieren. Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ist jetzt unser erster Gegner Waldhof Mannheim, der Verein, der seit 8 Jahren diese Liga hintereinander bespielt, und das ist dann auch schon der Rekordhalter. Es gibt keinen zweiten Verein, der 8 Jahre dort spielt. So.
Ja.
Ja, was ich einfach auch noch sehr interessant finde, ist, dass oft irgendwie ein Überraschungsteam im Abstiegskampf landet. Also auch da nochmal sehr mit der negativen Brille vielleicht irgendwie geschaut. Also letztes Jahr ist mit Ulm eine Mannschaft direkt durchgereicht worden. Eine Mannschaft wie Aue, die Ambitionen hatte, ist abgestiegen. Saarbrücken, die jedes Jahr im Aufstiegskampf waren, ist nur deswegen letztes Jahr nicht abgestiegen, weil es einfach mit Aue und Ulm noch zwei Dümmere gefunden hat. Aber die haben eigentlich eine Saison ähnlich wie die Fortuna gespielt. Kann man vielleicht ganz gut vergleichen. Jetzt auch einen riesen Umbruch gehabt. Also da, das ist auf jeden Fall was einfach immer wieder passiert. In der Saison davor standen halt Essen und Osnabrück im Winter halt, glaube ich, auf den letzten beiden Tabellenplätzen und haben sich dann halt irgendwie in der Rückrunde mit Riesenkraftakten halt irgendwie noch retten können. Also da gibt es auf jeden Fall immer sehr, sehr viele Überraschungen, und deswegen, wie das ja auch immer so ist, glaube ich, bei so einer Sommervorschau und gerade irgendwie in so einer Liga, wo alles so eng beisammen ist, können wir jetzt hier wirklich auch nur Kaffeesatzleserei betreiben, wenn es halt darum geht, was uns da jetzt erwartet, wer da jetzt irgendwie die Mannschaften sind, die um den Aufstieg spielen werden, um den Abstieg spielen werden. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, rein von der Papierform her, geht der Aufstieg nur über drei Mannschaften, die auch beim letzten Mal schon irgendwie oben mit dabei waren. Das ist einmal der MSV Duisburg, die mehr oder weniger ihren ganzen Kader halt zusammengehalten haben, was halt natürlich ein Riesenvorteil ist. Und dann Hansa Rostock und Rot-Weiß Essen, die einfach sehr, sehr viel Geld ausgeben, ganz generell, und eben jetzt speziell im Sommer auch nochmal richtig investiert haben und deswegen für mich ganz klar die beiden größten Favoriten für den Aufstieg sind. Viel mehr, als es jetzt irgendwie auch die Fortuna halt eben sein könnte. Und ja, und ansonsten wird es da auch einfach viele Teams geben, wo man einfach jetzt im Augenblick halt, glaube ich, nicht so richtig sagen kann, wer das ist, die einfach Chancen dafür haben. Ne? Also Saarbrücken ist eigentlich normalerweise immer eine Mannschaft, die da oben mitspielt. Der SC Verl ist es die letzten Jahre jetzt immer gewesen, aber die haben wirklich den Trainer und mehr oder weniger ihre gesamte Stammelf halt abgegeben, mal wieder, aber dieses Jahr nochmal krasser als sonst. Also unglaublich krasser Umbruch, aber einfach ein Team, das halt super arbeitet. Und auch Aachen wäre für mich noch so ein Team, die zweitbeste Rückrundenmannschaft waren. Die haben aber auch eben viele Leistungsträger verloren und werden aber auch einfach eine Mannschaft, die ich da auf dem Zettel hätte. Ich glaube, für unten ist irgendwie klarer, dass es wahrscheinlich also oft rutscht halt irgendwie einer der Absteiger zumindest eine Zeit lang in den Abstiegskampf rein. Münster hat viel vom Kader zusammengehalten, was, glaube ich, auch ein großer Vorteil ist. Ich hoffe mal, dass es dann nicht wir sein werden, die da unten reinrutschen. Aber das bleibt halt eben abzuwarten.
Ja. Wollen wir irgendwelche völlig sinnlosen Tipps darüber abgeben, was wir denken, wo die Fortuna landen wird?
Naja, ich meine, wir haben ja auch noch ein Tippspiel, auf das wir nochmal verweisen. Da würden wir natürlich jetzt einiges spoilern, wenn wir das jetzt hier schon aus dem Hut zaubern. Aber generell ist es auch schwierig, weil ich noch an meinem Bauchgefühl gerade rumwürge. Also so wirklich fühlt mein Bauch noch nicht. Ich glaube, ich muss mir das Tableau der 19 Mannschaften nochmal die außer der Fortuna da mitspielen, so genau vor Augen führen, dass ich dann immer überlege, stehen die am Ende über uns oder unter uns? Oh, über uns. Und dann merke ich vielleicht, wie die Fortuna vielleicht weiter runterrutscht.
Ja. Ich würde auch sagen, auf unsere Tipps müsst ihr dann bis zum Tippspiel warten. Oder Lou möchte gerne einen Tipp abgeben.
Ja, also es muss jetzt ja gar nicht so super konkret sein, weil es ja einfach auch viel, glaube ich, daran hängen würde, wie viele Spieler man jetzt noch verpflichtet und was das für Spieler eben sind. Ja,
aber was ist so ein konkretes Kader, Ziel, wenn du zufrieden wärst? Sagen wir es mal so.
Also mein Eindruck ist, dass man ja auch von der Vereinsseite ganz klar aus dem letzten Jahr gelernt hat und auch gar nicht so klar formuliert, dass man aufsteigen muss.
Ja.
Natürlich sollte man aufsteigen, das ist vollkommen klar, aber mein Eindruck ist in der Kommunikation und auch so, wie es wirkt, dass man nicht im ersten Jahr zwingend aufsteigen muss, sondern dass man da durchaus noch ein zweites und ein drittes Jahr unter großen Entbehrungen, na klar, aber so ist es halt für die meisten Mannschaften, irgendwie diese Chance erst einmal hätte, wäre mein Eindruck.
Ja.
Ich finde auch, dass dieser Kader, gerade weil er eben so eindimensional auf diesen Endefußball gebaut ist und eben auch in der Breite eben noch dem doch noch irgendwie was fehlt und eben auch noch ganz spezielle Skills halt irgendwie mit Offensive auf den Flügeln, Tempo etc., weil da einfach noch so viel fehlt und das, glaube ich, sehr schwer werden wird, das jetzt eben in den letzten Wochen einfach noch alles zu verpflichten, glaube ich nicht, dass die Fortuna aufsteigen wird. Also man hat mit Sicherheit einen Riesenhaufen der Zutaten da, die man dafür braucht, aber im Augenblick, Stand heute, sehe ich das nicht, sondern glaube, dass die Fortuna auch bestimmt mal irgendwie die eine oder andere wirklich schwere Phase durchlaufen wird, und ich glaube, gerade der Anfang ist dafür prädestiniert, und deswegen glaube ich, dass man halt eben schwer reinkommen wird, dass da auch durchaus die Möglichkeit besteht, dass man nochmal einen Trainerwechsel machen muss. Ich hoffe, das kommt nicht dazu. Und dass man dann letztendlich irgendwo in der oberen Tabellenhälfte halt einlaufen wird, aber wo genau, ob jetzt am oder im Aufstiegskampf oder halt irgendwie etwas weiter drunter, wird sich dann halt im Laufe der Saison zeigen.
Also no pressure, aber irgendwie ist doch meine Hoffnung tatsächlich da, dass wir im Aufstiegskampf mitmischen können werden. Wir haben jetzt auch einen relativ hohen Spieleretat auch innerhalb der Liga. Also wir haben ja auch schon auf die Gefahren hingewiesen, die diese dritte Liga birgt. Nichtsdestotrotz gehe ich einigermaßen hoffnungsfroh rein. Was auch daran liegt, dass zum Beispiel, dass Sami Arabi irgendwie einen sehr, sehr guten Eindruck macht und sehr gewissenhaft und aufgeräumt und mit Ruhe irgendwie, finde ich, da so Sachen abarbeitet. Ich sehe schon ein paar Anzeichen dafür, dass mit noch zwei Verstärkungen mehr oder drei da durchaus was Richtung Aufstiegskampf gehen kann, und werde die Fortuna auch irgendwo da oben tippen.
Ja, also es geht bei mir jetzt gar nicht um Glaskugelleserei und Prognose, sondern eher so, was erwarte ich denn eigentlich?
Ja.
Und also nach dem, was da jetzt bisher als Kader zusammengebaut wurde, habe ich den Eindruck, dass es schon eine Mischung ist, die nicht ganz falsch ist. Ja. Von daher ist meine Erwartungshaltung an die Saison schon, dass man unter den ersten sechs Mannschaften einläuft.
Hoffen wir es. Also ich meine, meine größte Hoffnung ist ja wirklich, das habe ich jetzt schon mehrfach betont, dass wir einfach ins Stadion gehen und schöne Erlebnisse miteinander haben. Ja. Und wenn es dann nicht für den Aufstieg reicht, aber du hast das Gefühl, sowohl die Fans als auch die Mannschaft ziehen irgendwie gemeinsam an einem Strang und da entsteht was und so, dass du irgendwie wieder so ein positives Gefühl hast, was nicht unbedingt dann eben im Aufstieg münden muss. So, dann haben wir Fortunen schon ganz, ganz viel gewonnen. So, und
gibt ja auch die Möglichkeit, so das ein oder andere Derby zu gewinnen im nächsten Jahr.
Ja, ja, das stimmt. Und ich meine, die ersten vier Plätze sind auch wieder für den DFB-Pokal qualifiziert. Ja. Auch das könnte ja ein Ziel sein.
Aber das erreichen wir über den Sieg des Niederrhein-Pokals. Okay.
Selbstverständlich.
Endlich mal. Ja.
Ja, sollen wir dann noch einen kurzen Blick auf das nächste Spiel werfen?
Ja.
Das hat natürlich jetzt irgendwie in mehrerlei Hinsicht eine gewisse Schwierigkeit. Zum einen, weil es noch fast 2 Wochen hin sind. Zum anderen, weil ja sowieso das erste Saisonspiel ist und wir uns erstmal darauf einstellen müssen, jetzt irgendwie in der dritten Liga Vorschau zu machen und da einfach wesentlich weniger Hilfsmittel, Statistiken etc. irgendwie zur Verfügung stehen, wird das wahrscheinlich in dieser Saison alles ein bisschen anders laufen, vielleicht ein bisschen weniger tiefgründig, vermute ich mal, zumindest jetzt am Anfang wird es auf jeden Fall so sein. Aber ich hoffe, dass ich euch zumindest mit dem einen oder anderen Funfact irgendwie erstmal ein bisschen erheitern kann und trotzdem einen kleinen Eindruck geben kann, gegen wen es dann so gehen wird. Es geht gegen Waldhof Mannheim, haben in den 80er Jahren Bundesliga gespielt, gelten deswegen ja irgendwie auch als ziemlicher Traditionsverein, waren dann eine lange Zeit, irgendwie bis 2019 in der Regionalliga, mit einem Jahr Oberliga sogar, aber sind jetzt, wie Tim das ja gerade schon gesagt hat, als Drittliga-Dino in der dritten Liga mittlerweile etabliert. Ja, und deswegen wäre irgendwie auch mein großer Fun-Fact, gerade weil sie ja eben als Traditionsverein so ein bisschen gelten, dass sie von 1972 bis 1978, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, den Namen Chio von Chio Chips im Vereinsnamen hatten und demzufolge SV Chio Waldhof 07 hießen. Das lag vor allen Dingen daran, dass halt zwischen der Vorstandsschwitze von Chio Chips und dem Waldhof-Vorstand enge Verwebungen bestanden. Und Chio steht selbstverständlich für Carlo, Heinz und Irmgard von Opel, also die zu dieser Zeit, also okay. diese Firma also gehört hat. Fand ich einen sehr interessanten Fun Fact. Ja, und die letzten Jahre, oder beziehungsweise das letzte Jahr von Waldhof Mannheim, wenn man da drauf schaut, wo sie herkommen, sind jetzt eigentlich immer eine Mittelfeldmannschaft gewesen, ist vor allen Dingen von der Trainerposition geprägt worden. Also Ende 24, 25, also vor einem guten Jahr, war man im Abstiegskampf, hat dann für die letzten Spiele als Feuerwehrmann mit Dominik Lavogga, einen Österreicher, einen Jungen verpflichtet, für den es die erste Trainerposition war. Der dann die Klasse hält. Für ihn musste man Ablöse an Jan Regensburg, den Ligakonkurrenten, bezahlen, weil er dort U19 Trainer hätte werden sollen im Sommer. Der holt dann einen Punkt aus den ersten beiden Spielen, worauf man ihn entlässt. Also noch Anfang August, was ja schon relativ chaotisch ist, und holt dann als Nachfolger den luxemburgischen Nationaltrainer Luc Holz. Also man ist durchaus auch, wie man da schon sieht, experimentierfreudig auf der Trainerposition. Dieser bittet dann während der Saison mehrfach darum, seinen Vertrag aufzulösen. Dem ist man jetzt aber erst zum Ende der Saison nachgekommen. Dementsprechend hat man halt jetzt wieder einen neuen Trainer gesucht und ist da auf Rui Mota gekommen, einen Portugiesen. Das ist dessen erste Station in Deutschland, auch noch ja eben auch ein eher unerfahrener Trainer, seine dritte Station als Cheftrainer überhaupt. Nee, seine vierte Station, hat davor in Georgien, in Armenien und in Bulgarien trainiert und da im Speziellen bei Ludogorets Razgrad, was also heißt, dass er Bernhard Tekpetai und auch noch kurz Kuba Piotrowski trainiert hat. So, und damit schließt sich dann vielleicht der Kreis, und ihr wisst Bescheid, was man über ihn sagen kann, und ist, dass er ja auf jeden Fall vom Stil her irgendwie auch sehr gerne dominant spielt, also mit Ballbesitz und hohem Pressing, und das eben jetzt auch bei Waldhof Mannheim umsetzen will, darf man, glaube ich, sehr gespannt sein, wie diese beiden Stile dann am nächsten Freitag aufeinanderprallen. Genau. Und ja, und dann habe ich jetzt hier noch 3 Spieler aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall ganz interessant finde. Irgendwie einmal in der Innenverteidigung hat man mit Claudio Kammerknecht irgendwie einen Innenverteidiger mit Zweitliganiveau, der ist auf jeden Fall ein ziemlich guter, und dann mit Noah Sarenren-Basé, den man noch aus Bielefeld und ich glaube Hannover kennt, jemanden für den Flügel, der durchaus Zweitliganiveau hat, der eben auch mal ein Dribbling gewinnen kann, der richtig was drauf hat, und dann wahrscheinlich eher als jemand von der Bank für die letzten 20 Minuten, aber halt diesen richtigen Brecher mit Terence Boyd, Den kennt man noch. Den kennt man auf jeden Fall eben auch noch von früher. Der ist auch noch bis vor ein, zwei Jahren halt so ein richtiger Topscorer in der Liga gewesen. Ja, in der
dritten Liga. Kaiserslautern, glaube ich, lange.
Unter anderem bei Kaiserslautern.
Die sind sich ja nicht ganz so grün.
Genau.
Und spielen jetzt, glaube ich, in der ersten Pokalrunde gegeneinander. Und das wird halt der absolute, das absolute Spiel. Das kann natürlich auch noch dazu führen, dass alle schon über dieses Spiel reden.
Das kann natürlich sein, ja. Gut, dann glaube ich, können wir, wenn wir über dieses Spiel sprechen, können wir noch über die Rotsperre von Hendrix kurz reden. Ja. Aber vorher.
Ich muss noch sagen, weiß ja, wir wissen ja noch nicht so genau, ob jemand von uns dahin fährt. Das ist ja alles noch in Werden. Aber von euch, liebe Hörer, wird vielleicht jemand hinfahren. Und dann wirklich sind wir eine Saison zu spät, denn jahrelang hat eine regionale Brauerei aus Mannheim, und das ist gerade ein großes Gespräch dort, nämlich die sogenannte Eichbaumbrauerei, das Bier im Stadion ausgeschenkt. Und diese Brauerei ist jetzt leider insolvent und Anheuser-Busch übernimmt. Und da ist der Knatsch gerade richtig groß.
Schön.
Also so von dem traditionellen, kleinen, lokalen Brauereigewerbe zu Weltkonzern. Vielleicht tut sich da noch was in den zwei Wochen. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen.
Wir wünschen uns allen, die in dieses Stadion gehen, dass sich da noch was tut, aber wahrscheinlich nein. Ne? Ja, Leute, wollen wir die Folge damit beschließen? Wollt ihr noch gute Wünsche? Jan ist übrigens schon weg.
Falls ihr ihn vermisst
habt. Das ist zu spät, genau. Habt ihr noch was auf dem Zettel?
Habt ihr noch einen Hot-Take zur Startelf in Mannheim?
Nein, aber ich muss sagen, ich habe mir zum Ende der Folge, die wir Anfang Juni aufgenommen haben, die ja wirklich sehr düster war, einen Funken Zuversicht heute gewünscht. Und ich finde,
der war schon da, ne?
Und das freut mich sehr.
Ja.
Und ich hoffe, dass aus diesem Funken irgendetwas wird und wir nicht
ein Feuer
in der nächsten Folge schon wieder ganz andere Töne anschlagen müssen.
Ja.
In dem Sinne?
Nee, also zur Startelf, ich halte mich da bedeckt. Wenn du jetzt noch einen Hot Take hast, hau ihn raus. Aber
ich glaube nicht, dass ich das wahnsinnig unterscheiden wird von der Startelf, die wir gegen Dortmund gesehen haben. Hendrix wird halt nicht dabei sein. Vielleicht wird halt Förster schon spielen, aber glaube ich eigentlich nicht, dass er bis dahin fit genug ist, weil er jetzt ja auch vereinslos war. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Konzbruch spielen wird für Hendrix und dann geht's halt so ein bisschen darum, was auf der 6 passiert, ob wirklich Aden spielt, ob wir bis dahin noch jemanden verpflichtet haben vielleicht. Aber deswegen wäre vielleicht mal so ein weiterer Hot Take halt noch, dass Felix Meiser starten wird.
Ja, das glaube ich auch.
Genau. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, nicht wahnsinnig nicht unpopulär. Und ansonsten würde ich sagen, ja, lassen wir uns überraschen von diesem Spiel gegen Mannheim, lassen wir uns überraschen von dieser Saison und genau, nehmen diesen Funken Zuversicht mit in die nächsten Wochen und in das nächste Jahr und neben auch diese Freude an etwas Neuem und etwas Unbekannten und sorgen irgendwie dafür, dass dieses erste Jahr dritte Liga so positiv wird wie irgendwie möglich.
Und nur damit ihr es wisst, demnächst hört ihr fast immer von uns wieder am Montag.
Ja, richtig.
Bis dann.
So oft ist es. Bis dahin. Macht's gut.